Mach mal kurz die Alarmsirene.
Mach mal kurz
Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm.
Dankeschön, dann kann ich jetzt sagen, also es erwischt halt den Film.
Hallo zur Geekzone. Da sind wir wieder. Heute mit dabei, der Philipp.
Guten Abend, liebe Gemeinde.
Der Tax.
Hey, hallo Leute, heute mit neuem Mikrofon.
Und der Christian.
Ja, servus, ich bin auch da.
Und meine Wenigkeit, der Peter. Und ich dachte, dass der Tax gerade schon wieder einen Aussetzer hatte, aber vielleicht war das nur bei mir so. Mit dem neuen Mikrofon passiert das schon mal, ne?
Da hat man schon mal so einen Aussetzer, ne?
Ich habe andauernd Aussetzer.
Ja, apropos Aussetzer, ich habe hier auf meinem Untersetzer ein Getränk und ich fange heute einfach mal an, was ich hier trinke. Und zwar trinke ich heute, das kennt ihr, das ist mal so ein richtiger Klassiker, und zwar trinke ich ein Budweiser, ein Budvar. B-Original Czech Imported Lager. Geil, oder? Das ist eigentlich schon lecker, kennt ihr das?
Ich mag das Zeug nicht.
Ich finde das total lecker. Das gibt es ja eigentlich bei uns hier überall im Süden von Deutschland. Und ich mag das total gern. Allein schon der Text: Budweiser Budvar ist aus feinstem Saserdoldenhopfen, ausgesuchtem mährischen Gerstenmalz und artesischem Brunnenwasser höchster Güte gebraut.
Peter, du fängst gerade an wie das beste Product Placement.
Ja, sag aber genau,
dein numerischen Hopfen auch gedacht, da. Echt.
Übrigens, genau,
Spieler ist
keine Werbung.
Ja, wirklich nicht.
Ja, aber ich es trinke ist hier Getränk.
Münchner Mineralwasser. Nee, Münchner Leitungswasser. So schaut's aus.
So richtig aus der Leitung oder das
so abgefüllt? So richtig aus der Leitung. Im Glas.
Monaco-Wasser wahrscheinlich, das abgefüllt.
Ach, das gibt's ja auch. Nee, das ja, machen ja nur Premium-Leute da.
Nein, in München gibt es wirklich Leitungswasser in Flaschen und die Leute kaufen es.
Das ist richtig, großartig.
Das ist ja auch praktischer, dann kann man das aus dem Supermarkt mit nach Hause nehmen.
Wir mit den hier 2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu frischem Wasser. Oder wie Nestlé sagen würde, was für ein Riesenmarkt.
Ja. Aber man muss ja auch sagen, im Glas ist es ja auch hygienischer, gell?
Ja, Prost.
Ja, bevor es aus der Plastikleitung kommt.
Was trinkt der Christian, wenn er schon Prost sagt? Ganz vollmundig.
Ja, ich habe auch ein Wasser da stehen, aber ich trinke hauptsächlich Tee.
Ach ja, vielleicht hört ihr es auch schon an Christians Stimme.
Ich werde ganz leise, zaghaft sprechen. Es wird mich nicht sehr stark abhalten, wenig was zu sagen, glaube ich.
Aber ich hätte jetzt eher eine raue Stimme beim Christian erwartet. So richtig so, hallo. Aber
deswegen Tee mit Schmerzmitteln.
Wow, das ist eine Ansage. Und der Philipp, der kann jetzt noch die Ehre retten, das bin wieder der Einzige, der hier Alkohol säuft.
Na, der Philipp, der hat ein Double Feature hier. Ich habe jetzt gerade angefangen mit dem leckeren Unertl-Weißbier.
Oh, aus Haag bei Wasserburg am Inn.
Eines der wenigen Weißbiere, die tatsächlich noch in der Flasche weiterreifen dürfen und vorm Abfüllen nicht pasteurisiert wird. Ja.
Mhm, mega geil.
Sehr, sehr lecker, ein dunkles Weißbier. Und im Nachgang dazu habe ich dann noch eine ein Weißbier von der Brauerei Hopf aus Miesbach.
Auch sehr gut. Also das ist ja Wahnsinn. Also dein Double Feature, das geht
ja auch. Ich habe mir gedacht, ich mach's heute mal gescheit. Ich mache mal was Gescheites wieder.
Nachdem du letztes Mal im Double Feature irgendwie noch ein halb getrunkenes Getränk von einem Kind hattest, oder war das der Christian? Nein, das warst du.
Nein, das war der Philipp.
Das war wahrscheinlich ich.
Es ist heute Ansage auf jeden Fall.
Ich habe allerdings als Fallback, falls wir wirklich so viel reden, dass ich einen rauen Hals kriege, habe ich noch eine Flasche Adelholzener Klassik hier stehen. Aber ich hoffe, dass ich solche Sauereien gar nicht erst anfangen muss.
Ich verspreche es jetzt hier hoch und heilig, das nächste Mal gibt es für mich auch ein Bier, weil ich habe auch einen schon gekauft, aber es ist einfach nur aus gesundheitlichen Gründen heute nicht am Start.
Und vor allem wegen dem Content.
Das ist ja warm machen können, das Bier. Das ist super gesund. Warmes Bier bei Hals und so.
Schmeckt ganz lecker bestimmt. Vorher noch die Kohlensäure rausrühren oder so. Gell? Das ist so ein bisschen die Verlackung.
Jetzt ist aber dann vorbei mit Spaß, gell? Kohlensäure rausrühren.
Ja, der Tax, trink du dein Leitungswasser hier und hast das vorher vielleicht noch irgendwie mit dem Soda Club oder sonstigen Marken, nicht, dass ich hier wieder...
Nee, da sind noch nicht mal Energiesteine drin.
Ich werde das nächste, ich werde einfach mir auch ein Bitter kaufen können, dann hätte ich weder das Problem mit Kohlensäure noch mit der Temperatur gehabt.
Das ist zwar jetzt ein bisschen off-topic, aber diese Energiesteine, das ist ja auch was, da ganz ehrlich, da hört es bei mir einfach auf. Da hört es bei mir ernsthaft auf. Und dann gibt es ja auch noch welche, die stellen dann ihr Wasser inklusive der Energiesteine auf eine Platte drauf. Und auf der Platte sind dann irgendwelche Muster drauf, um irgendwelche anderen Schwingungen daraus zu nehmen.
Aber jetzt kann ich mich ja mal outen. Ich bin ganz großer Fan von dem goldenen Aluhut. Also,
genau, das wird
da gibt es einen Twitter-Account, der goldene Aluhut. Das ist genau mein Ding. Mhm, genau. Erdstrahlen. Internetstrahlen.
Goldener Aluhut ist der Account, oder wie?
Mhm. Mhm. Ja. Goldener Aluhut. Da wirst du aufgeklärt.
Wenn das Wasser eben beleuchtet wird mit Licht aus atomstromfreiem Strom, mit Atomstromfilter.
Das muss ich aufnehmen in meine Fernsehliste, in meine Filmliste, fällt mir gerade ein. Ich habe nämlich einen Bericht von der Esoterikmesse mir angeschaut und die wurden dann interviewt, was dort so zu verkaufen ist. Und da gab es dann ein Brett zu kaufen, auf dem Informationen gespeichert waren. Und dieses Brett, das soll man unter sein Bett legen. Das Interessante ist, dass man angeblich Blut abnehmen kann. Und dann wird man danach, wenn man Blut abnehmen würde, eine deutliche Verbesserung sehen. Und das Tolle ist, das wirkt sogar bei Leuten, die nicht daran glauben. Warum sollte man das nehmen?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich weiter mit dir reden will, Tax heute.
Ja, ich war einfach sowas fasziniert. Die sind Blödsinn. Und dann meinte sie so, dann kann ich ja einfach auch hier so ein Küchenbrett nehmen. Nein, da sind ja nicht diese Milliarden von Informationen drauf.
Das ist halt von irgendeinem speziellen Baum, oder? Der schon sehr alt war. Den man dann einfach
Das ist, glaube ich, irgendein Plastikbrett gewesen oder irgendein Informationsbrett. Ich kenne mich ja in dieser Materie nicht aus, ja. Und
nee, das ist von diesen, das
habe ich mal. Ich habe einfach den Zugang noch nicht dazu gefunden, aber die Leute haben das ja sehr, sehr behauptet, ja. Also die waren sich sehr sicher ihre Sache.
Aber ich habe gehört, diese Bretter werden am Stück aus dem Solid State Tree gesägt.
Ja, den SSD oder wie?
SST.
Stimmt.
Und dann kannst du die ganz gut verarbeiten. Und die sind auch so quasi also Klassiker der Datenspeicherung.
Also muss man mal schauen, dass da keine Kompressionsartefakte drauf sind. Das
Solid State Tree können wir uns
auch. Weg jetzt mit, ist weg mit dem Schwachsinn jetzt.
Nein, wir haben
sprechen und nicht über so einen Fuck.
Ja. Jetzt warten wir ganz kurz. Den Solid State Tree muss ich kurz aufnehmen. Das wird unser Sendungstitel. Vielen Dank dafür.
Und ich verlinke noch den YouTube-Interview.
Ja, das darfst du dann verlinken.
Es gibt extra
in den Shownotes. Es gibt in den Shownotes einen Esoterik-Eintrag. Da kannst du das dann verlinken.
Also ich bin jetzt hier der Esoterik-Beauftragte. Also ich freue mich auch über Feedback. Wenn vielleicht das Mikrofon, wenn ich das Mikrofon aus der anderen Sprachrichtung, Winkel besprechen soll. Das ist vielleicht besser für die Bits.
Du musst das Mikrofon während dem Sprechen immer ganz langsam gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann wird deine Stimme harmonischer und sorgt für größere Harmonie bei den Zuhörern.
Ja, wobei das ja tatsächlich bei Musik gemacht wird, gell? Das ist ja dann so Leslie- und Doppler-Effekt. Das ist die Psychoakustik,
die wir für den Podcast einbauen. In diesem Sinne.
Tax, war schön, dass du da warst.
Na, der Tax, glaube ich, kriegt jetzt gleich auch, der Tax darf gleich weitermachen. Der
Tax darf loslegen.
Was wir ja heute wieder machen, ist, wir plaudern. Und der Tax ist heute so mutig gewesen und hat mal auf die Liste was draufgenommen, was wir noch nie hatten als Kategorie. Normalerweise sprechen wir ja über Spiele, Filme, Serien und so Zeug. Und der Tax hat heute auf seiner Liste Überschrift Auto. Und dann hat er da was stehen, was ich nicht weiß, was das ist. Und das darf er uns jetzt mal erklären.
Ja, ich kann es ja nur kurz anreißen, weil es sich ja hier um einen Spiele-Podcast handelt und Geekzone. Ich habe jetzt ein Fahrzeug, was ein Multimedia-System beinhaltet. Das Ganze schimpft sich MBUX, also Mercedes-Benz User Experience. Und ja, ich bin hochgradig zufrieden. Das ist einfach ein aktuelles Entertainment-System. Und ich muss echt sagen, ich habe herzlich wenig daran auszusetzen. Und das ist, glaube ich, Qualitätsmerkmal genug. Es hat vor einem Jahr, glaube ich, die aktuelle Nvidia-Hardware-Generation beinhaltet. Aha. Und es läuft alles super flüssig ab.
Ja, und was machst du jetzt damit?
Und damit kann ich dann einfach meinen Tacho konfigurieren, schön in der Gegend mich navigieren lassen und meine Musik anhören. Und alles, das es was tun soll, macht es extrem gut und smooth.
Also Tax, du hast heute ein Talent, mich so dezent ein bisschen zu triggern, gell? Also meinen Tacho konfigurieren, da geht mir die Hose aus. Hör mal.
Na, die Hose nicht, das Messer geht dir da aus.
Entschuldigung, das Messer in der ist das Gleiche. Also hier, mein Tacho konfigurieren, der soll mir zeigen, wie schnell ich bin, den will ich nicht konfigurieren. Soll ich ihm sagen,
dass er mich anlügt? Also wenn da vorne Blitze ist, dann finde ich das schon ganz geil, wenn der dann richtig konfiguriert ist.
Ja, also, das macht er auch.
Das sollen die erwerben. Das ist dann wachsamer. Ich fange nicht, da kann ich mir gleich Linux am Rechner installieren. Ich setze mich da nicht hin und konfiguriere mein Auto.
Es ist ja tatsächlich Linux.
Grüße übrigens kurz an Gregor, gell? Mit Linux und so.
Ja, Linux. Ich glaube, er hat es verstanden. Ja. Tax, jetzt erklär mal kurz.
Und das Gefährliche wäre, der Martin würde da gleich nochmal seine Linux-Distribution drüber installieren. Und dann hat er einfach seine Konsole.
Jetzt wären wir dann, glaube ich, doch zu Insider-Technisch. Jetzt sag ja, mal ganz stimmt, kurz, genau. Wenn du den Tacho da konfigurierst, du hast ja auch aufgeschrieben Gamification. Was jetzt dabei ist Gamification? Dass man das tun kann oder wie die Konfiguration vornehmen?
Also tatsächlich, die Gamification ist, du kannst es nach deinen, Achtung, Farbwelten anpassen. Eigentlich etwas nur für den asiatischen Markt. Aber ich muss sagen, das funktioniert bei mir. Ja, ich kann verschiedene Themes
auf den Tacho legen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das bei dir funktioniert. Farbbilden und Farben.
Aber sowas von. Wer hätte damit rechnen können?
Aber sowas von. Und ist natürlich genau dein dann Ding, oder? Voll, absolut mein Ding.
Und ist es dann auch CarPlay und Android Auto kompatibel?
Ja, ja, genau. Ja. Das volle Programm? Ja, natürlich.
Doch, ja. Aber nicht wireless, ne?
Nein, das immer soll noch nicht demnächst kommen. Ich glaube eher, dass es eine Lizenzdiskussion ist oder einfach ein Politikum, dass man die Kunden doch quasi auf ihre Plattform nicht lassen möchte.
Also das ist doch, wie ich es verstanden habe, ist es bei diesem Apple CarPlay so, dass das BMW, ich weiß nicht, wie lange exklusiv hat aktuell.
Ja,
aktuell bei BMW ist hast du so wireless, richtig, genau, wireless Apple CarPlay und sonst hast du es doch in keinem Fahrzeug, wenigstens in Deutschland.
Und ich hätte es nicht geglaubt, ein Arbeitskollege hat auch gesagt, er hatte das BMW-System, er vermisst das CarPlay nicht. Und ich muss gestehen, ich vermisse es auch nicht, obwohl ich die Option habe, kabelgebunden, ich brauche es nicht. Mhm. Und das ist für einen, ich nenne es mal für einen deutschen Hersteller, soll jetzt keine große Werbung sein, echt ein Qualitätsattribut, dass man sich nicht aufregen muss.
Du hast schon gesagt, Tax, dass es eine Mercedes-Benz S-Klasse ist. Kannst jetzt auch ruhig weiter.
Ne? Ja, genau. Ja.
Es kann jeder wissen, wie viel Geld wir mit diesem Podcast machen. Ja?
Besonders der Tax.
Ja, genau. Die Affiliate-Links, die stellen wir dann noch ein.
Okay, das war Maybach,
sozusagen. Oder ist MBUX für Maybach User Experience?
Das mag es natürlich auch sein, ja.
Ja, aber okay, das war eigentlich schon, das wolltest du uns mitteilen, oder? Dass das auf jeden Fall cool ist. Und 60 Frames schreibst du dann noch dazu. Also das läuft auch flüssig in diesem Fahrzeug. Ja.
Also es gibt nichts irgendwie, also schaltest das Auto ein, öffnest das Auto, zack, die Kamera ist sofort aktiv, das System ist sofort da. Also ich hatte nicht irgendwie, es ist quasi derselbe Aha-Effekt wie bei unserem Fernseher, bei diesem asiatischen Modell, dass du einschaltest und sofort ist das Bild da. Und es ist wirklich interessant im Vergleich zu unseren iOS-Geräten, die dann doch eine etwas längere Zeit zum Booten brauchen. Mhm. Dann haben sie wirklich, wirklich fein gelöst.
Jetzt glaube ich, hast den Philipp schon wieder getriggert mit die Kamera ist gleich an.
Im Auto. So, Kamera, mein Gott, wenn man irgendwie muss man ja die Spielchen am Rücksitz aufnehmen, ja, da brauchst du halt eine Kamera. Ohne ist ja auch blöd, ne? Wenn du es dann mal eilig hast und die Kamera braucht, bist du ja fertig, bevor die Kamera angeht. Finde ich in Ordnung.
Ja, ja. Philipp, ich lade dich einfach mal ein. Kannst es mal ausprobieren.
Ja, schön. Und Tax, hast du sonst noch was gespielt außer Auto?
Ja. Tatsächlich war mir dann im Urlaub so langweilig, dass ich dann doch mal ein Spiel wieder spielen wollte und habe meinen großen Pile of Shame angeschaut. Und der physische Pile of Shame besteht gerade aus Tomb Raider und da habe ich noch ein Spiel entdeckt, Uncharted.
Uncharted 4 hoffentlich,
oder? Echt, du hast das unter deinem Pile of Shame entdeckt, das liegt oben drauf, oder?
Weil genau, da musste ich die Wohnung sauber machen, habe entstaubt. Und habe dann tatsächlich gesehen, ui, da ist ja noch ein Spiel irgendwie vorm Krieg, also ziemlich altes Spiel, Uncharted 4. Das kann man sich jetzt nochmal so aus Nostalgiezwecken angucken. Ja, gesagt, getan.
War gut, oder wie?
Und entweder kann ich mich nicht mehr erinnern, als hätten sie über den zusätzlichen Content, es gibt ja immer Updates, wenn du dann die DVD neu einlegst oder die Blu-ray, was das immer ist, dass dann irgendwie ein paar Gigabyte Content heruntergeladen werden. Jedenfalls schien es so, dass das Tutorial-Level am Anfang und die ersten Szenen anders wirken oder andere Steuerungsoptionen eingeblendet werden. Ich hatte es nicht so in Erinnerung. Und ich muss echt sagen, obwohl das Spiel gealtert ist, sollen wir mal kurz recherchieren, von wann das ist. Das ist sogar ein oder zwei Jahre. Drei Jahre tatsächlich alt, okay. Also dann,
ich würde sagen, das ist 3 Jahre.
Dann, Achtung, muss ich wirklich mal meinen Ironie-Tag ausschalten. Für ein 3 Jahre altes Spiel.
Ja, ich glaube
3 Wahnsinn, Jahre. State of the Art. Also das kann man heute noch spielen wie ein neues Spiel.
Schau doch mal nach, Release-Date.
Also das ist wirklich, wirklich gut.
Ich würde sagen, aber ich finde das allgemein bei dieser Konsolengeneration nicht mehr so wie bei denen davor, dass man so merkt, dass am Ende der Konsolengeneration, dass man das alles rausgeholt wird, sondern es war eigentlich schon relativ früh da, dass sie qualitativ hochwertige Spiele rausgehauen haben und die dann nicht mehr sich verstecken mussten im Vergleich zu Sachen, die jetzt heute kamen.
Ich meine, wo es ganz deutlich wird, sobald irgendwelche hier Release 10. Mai 2016. Also jetzt fast bis auf den Monat, wirklich 3 Jahre her.
3 Jahre.
Was wir nicht wissen, ob die Patches über die Jahre, es gab ja bestimmt mal so ein 4K-Patch, dass sie dieses Temporal Anti-Aliasing eingebaut haben. Aber auf jeden Fall die Gesichtsanimationen, die ganzen Texturen, wunderbar.
Und ja, was mal interessant wäre, du hast die Disk-Version, oder?
Ich habe die Disk-Version, ja.
Man müsste es mal installieren und kein Update installieren und dann schauen, wie es so ist.
Und was auf Anhieb funktioniert hat.
Wahrscheinlich ist das schon ein komplett ein neues Spiel jetzt mit den ganzen Updates und Patches und sonstigem.
Ich war ja richtig von Tomb Raider begeistert, aber hey, diese Naughty Dog-Leute hatten mich auch sofort wieder in dem Spiel. Also du kannst da gar nicht loslassen. Vielleicht spiele ich gleich nach dem Podcast weiter. Also wirklich, ich finde es absolut echt cool. Bitte spielen und es macht richtig Spaß.
So wie der Tax, der halt seinen Controller auch nicht in die Hand nimmt, höchstens um sich mal von einem Ort zum anderen zu drehen, ist natürlich das Naughty Dog-Spiel doch das deutlich bessere im Vergleich zu Tomb
Raider. Ja, genau.
Ja, aber man muss schon sagen, was halt cool ist, es gibt dann jetzt doch noch Spiele, die jetzt 3 Jahre alt, okay, die jetzt rauskommen, die doch hängen bleiben, wo man vielleicht auch in ein paar Jahren noch sagt, hey, das Spiel war ganz cool, das war damals geil, weil so und so und so weiter.
Ja,
wenn wir so Zeiger sind und sagen, ja, in den 90ern war ja alles viel geiler.
Ja, aber und selbst ein Monkey Island ist ja super gealtert, ja, also das kannst du heute noch spielen, denkst du, wow, fantastisch.
Ja. Und vielleicht gibt es ja auch trotzdem in 10 Jahren noch Spiele, die jetzt rauskommen, wo wir sagen, hey, die waren ganz geil, weil wir ja doch die letzten Male immer relativ negativ waren, dem ganzen.
Waren wir schon mal negativ?
Ja.
Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob Tax Pile of Shame dafür wirklich ein Indikator ist.
Das vielleicht nicht, der Pille Pile of Shame.
Ja.
Aber Uncharted 4 bleibt bei ihm hängen. Das ist auch schön, wenn da jemand ist, der so ein Spiel feiert, auch über Jahre.
Ja. Aber jetzt muss ich doch noch mal kurz ranten. Ich habe mich ja vorgestern richtig aufregen müssen. Da kommt dann in meinem YouTube-Stream die Information, es gibt jetzt den Trailer von Last of Us und echt, ich bin anfangs darauf reingefallen.
Von dem Film, oder? Also das war echt, ja ein
Konzeptding da.
Ja, das war so ein Fan-Ding. Das war so ein Fan-Trailer für einen Last of Us-Film.
Genau. Aber dieser Moment, wo man denkt, deshalb kommt das Spiel erst so spät, weil sie es zurückgehalten haben, weil sie ja jetzt einen Kinofilm drehen. Und diese 10 Sekunden, dieses Herzklopfen. Also nee, bitte, liebe Fans, macht bitte nicht solche Fan-Trailer.
Uncharted-Film kommt doch, oder? Und die Witcher-Serie auf Netflix und so Zeug kommt jetzt dann irgendwann mal. Da bin ich mal schon gespannt.
Jetzt schon produziert, oder?
Nee, da gibt es immer, wer da vielleicht Regie führt und wer da vielleicht mitspielt. Das dauert noch ein bisschen.
Und weiß man, wer es publiziert dann? Also ist es Netflix, ist es Apple-Plattform, ist es
Prime? Keine Ahnung. Ich glaube, so richtig ein Date, muss man googeln, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass da, es hieß da, ein Uncharted-Film kommt. Ja, so Indiana-Jones-Style natürlich.
Weil ich jetzt auch wieder im Twitter-Stream gelesen habe, also es gibt ja auch Leute, die tätowieren sich ja dann Uncharted und Last of Us-Texte und Logos in die Arme.
So ein Firefly-Logo wäre schon ganz
geil. Ja, genau, aber so weit muss es nicht gehen, ja.
Okay, Ich würde, also erstmal, ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern euch ja auch. Ich glaube, der Tax hat ein paar Aussetzer. Der hat ja neue Hardware und ich habe das Gefühl, der hat ein paar Aussetzer.
Ich glaube aber, dass das eher über den, dank dem Browser-Client kommt, als von dem...
Irgendwas passt da nicht.
Habe ich tatsächlich Aussetzer?
Du hast tatsächlich Aussetzer. Deswegen würde ich jetzt gerade einfach mal das Wort vielleicht an jemanden anderen übergeben. Du kannst ja mal kurz noch dein Setup prüfen, ob da irgendwas noch möglich ist und ob die Regler richtig eingestellt sind im Discord.
Das ist alles super eingestellt.
Weil wir gerade schon bei alten Schinken waren, ich könnte ja ganz kurz noch sagen, ich habe Far Cry New Dawn fertig gespielt, Freunde. Ihr wisst ja, das Spiel, das ich letztes Mal ja auch immer noch ordentlich abgefeiert habe, gell?
Das hat jetzt mit alten Schinken zu tun.
Naja, es ist ja jetzt schon wieder ein alter Schinken, weil ich es durchgespielt habe.
Achso, ja, dann ist klar.
Drüber rede. Aber so alt ist der Schinken dann nicht. Nee, aber ich habe es durchgespielt und... Christian, du hast ja, glaube ich, Far Cry 5 versucht, aber da bist dann relativ früh ausgestiegen, oder?
Genau, so ungefähr nach einem Drittel oder so habe ich dann, hat es mich nicht mehr weitergerissen, was doch zu viel vom Gleichen war.
Ja, aber ich kann jetzt ein relativ einfaches Fazit auch irgendwann machen. Bei mir war es dann irgendwann gut. Bei mir war irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so, jetzt langt's. Also da, ich war dann gesättigt. Ich war dann wieder gesättigt, nachdem ich ja nach Far Cry 5, das habe ich recht schnell durchgespielt, Pause hatte. Mit New Dawn wieder richtig Spaß hatte, war ich irgendwann gesättigt und habe dann einfach nur noch die Story durchgerusht irgendwann. Weil ich habe dann noch nicht mehr diese Expeditionen und das alles gespielt, sondern.
Aber du hattest noch den Ehrgeiz, es durchspielen zu wollen.
Ich wollte es unbedingt durchspielen. Ja, das habe ich zurzeit ja eh. Das ist ja so ein Vorsatz gewesen, wie ihr wisst, dieses Jahr. Ich spiele Spiele durch und ich spiele nicht mehrere Spiele gleichzeitig.
Peter, magst du mal erklären, wie du diese Spiele durchspielst? Wann nimmst du denn Zeit? Reservierst du dir dann eine Stunde oder ist es immer nur 15 Minuten? Das würde mich mal interessieren, wie du
spielst. Das Far Cry New, wie ich spiele. Ja? Also ich spiele, wenn ich an der PlayStation spiele, dann mindestens 2 Stunden. Ansonsten spiele ich auf der Switch irgendwas Kleines. Aber wenn ich sowas hier spiele, da sitze ich dann schon mindestens 2 Stunden und dann will ich auch da vorankommen.
Und reservierst du dir dafür Zeit oder ist es spontan und auf einmal sind 2 Stunden rum?
Ja, das ist eher so. Eher so, ja, und dann auch mal
so kurz anzocken und dann scheiße.
Also, wie es kommt, man manchmal so wie
beim Einkaufen gehen.
Beim Herrn Kazorke, wenn ich dann sehe, oh, der ist ja jetzt um 3, ist er dann mal, schreibt er noch irgendwas auf Slack, dann hat er wahrscheinlich jetzt noch gezockt oder er ist auf der Couch eingeschlafen, das weiß man immer nicht so genau.
Genau, das weiß man nicht so genau.
Aber so passiert es dann schon mal, dass ich dann, ups, ja, morgen musst nicht früh raus, oh ja, dann spielst halt mal deine 3-4 Stunden. Und dann kriegt man schon auch was durch, ja, und das habe ich dann auch bei Far Cry New Dawn so gemacht. So, und dann kommen die letzten beiden Missionen, und ich spoilere jetzt nichts, keine Sorge. Das Einzige, was ich sagen kann, die letzten beiden Missionen sind eigentlich nur noch Bossfights, was ja ganz okay ist. Was ja grundsätzlich für so einen Abschluss, für so ein Spiel ganz nett ist, wenn es da Bossfights gibt. Nur die sind so beschissen designt. Alter Schwede. Also ich war da echt kurzzeitig davor, dass ich einfach den Controller wirklich mal wieder werfe, was ich lange Zeit nicht gemacht habe. Alter Schwede, das Spiel ist halt ein Far Cry und dann baut es auf einmal einen Bossfight ein mit so übermächtigen Gegnern. Was ganz geil ist beim New Dawn, es gibt ja jetzt auch so Lebensanzeigen, die man ein- und ausschalten kann.
Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass die Waffen irgendwie leveln, oder? Und dein Waffenlevel muss irgendwie zu deinem Level deines Gegners passen.
Es ist leider lächerlich, weil du ja bis zu dieser Stelle, bis zu den Bossfights, auch mit relativ okayen Waffen einfach durchkommst. Es ist ja auch so, das Spiel nimmt dich ja auch an der Hand. Tax, du kennst es ja auch in den Missionen. Da stirbt man vielleicht mal, aber es hat auch faire Rücksetzpunkte und man kommt da eigentlich recht geschmeidig durch.
Wobei, irgendwie gestorben bin ich da nie, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch nicht.
Nein, tatsächlich, das Spiel nimmt einen super an der Hand. Und
das passiert, und auf einmal ist es da so, dass... Dann hast du diese Balken, die sind ja neu bei New Dawn, du siehst dann auch die Gesundheit der Gegner und siehst dann, okay... Das ist auch wichtig, dass du das da einschaltest, sonst frustriert es dich, weil du auf diese Gegner Magazine um Magazine einrotzt und dir schon denkst, es kann nicht sein. Ich hatte am Anfang diese Lebensanzeige ausgeschaltet und habe gemeint, ich mache halt irgendwas falsch. Das irgendwie gibt es da wahrscheinlich einen Trick und ich bin einfach zu blöd und baller auf die.
Aber mir wird es keinen Spaß machen, weil dann denke ich, ich habe die falsche Waffe für diesen Gegner sozusagen.
Genau, und nur weil ich diese Balken, als ich die Balken wieder eingeschaltet habe, ich habe irgendwann dran gedacht, hey, es gibt ja diese Lebensbalken, hatte ich eine Motivation, weil dann habe ich gesehen, okay, es bewegt sich wenigstens ein bisschen was. Die verlieren schon Health, du musst einfach dranbleiben.
Und bekommen die Gesundheit wieder zurück? Also regenerieren
halt
einfach, die sich?
Ja, das kommt ja auch noch dazu. Und es passt halt einfach
überhaupt. Casual-Spieler, ihr habt halt auch noch nie irgendwie nackt mit einem gebrochenen Schwert vor so einem Drachen gestanden wie in Dark Souls.
Jetzt warte, ich nehme mal kurz Dark Souls auf in die
Show. Dark Souls für die Show, genau, Zeitstempel.
Das ist,
und halt gemerkt, ey, ein Schadenspunkt von 3.700.
Ich gebe dir in allem recht, aber ich spreche hier von einem Far Cry.
Das war ein Scherz, das war ein absoluter Scherz. Ich habe diese Lebensbalken heute, ich habe heute durch Zufall ein Video gesehen über New Dawn, so ein Test. Mhm. Und da habe ich das eben auch gesehen, war zuerst verwirrt, was sind denn das für Balken? Und dann habe ich das erst gecheckt und dann haben sie nämlich ganz kurz auch gezeigt von diesen speziellen Tieren, die man jagen kann. Also diese Standardtiere ist ja wohl total uninteressant zu jagen. Ja. Und es gibt diese speziell verstrahlten Tiere. Ja. Und da hat man auch so einen gesehen, der da auf so einen Eber eingeballert hat, irgendwie Magazin um Magazin, und das Ding hat sich kaum bewegt. Da habe ich gedacht, na servus.
Ich habe kein einziges von diesen Viechern gekillt, weil ich auch einmal gegen eins so kämpfen musste und habe nur gemerkt, okay, da brauchst du halt einfach die fettesten Waffen und ja, das weit habe ich dann auch gar nicht gelevelt, weißt du. Mhm. Okay, es war auf jeden Fall die Hölle und dann hatte ich die vorletzte Mission durch. Dann kommt halt nochmal ein Boss, der anders ist. Ja, also auch nochmal ein Endboss, der anders ist als davor, aber wieder beschissen. Einfach anders beschissen dieses Mal. Also ich sag's euch, ich bin stolz, dieses Spiel durchgespielt zu haben, weil es eigentlich hat's mich ja schockiert, weil es so anders war, weil diese letzten beiden Missionen so anders waren als das ganze restliche Spiel, wo du auch sagen könntest, leckt mich doch am Arsch, ich lasse es jetzt bleiben. Nee. Ich hab's durch und ich würde es gerade jetzt nicht mehr unbedingt empfehlen, wenn man es auch drauf anlegt, es durchzuspielen und auf sowas überhaupt keinen Bock hat, weil das ist kein Spaß.
Ja? Okay.
Nur so als Warnung.
Es ist kein Spaß, das höre ich immer gern bei Spielen. Das ist
aber jetzt ist auch gut gerade mit Far Cry wieder. Also jetzt habe ich dann auch genug Dosis. Ich glaube, ich habe in New Dawn auch echt wieder reichlich Stunden reingesteckt, weil ich gerade am Anfang ziemlich viel nur so unterwegs war und am Ende halt nur noch die Story gespielt habe.
Gab es denn schöne überraschende Momente, dass du sagst, wow, das hättest du jetzt nicht erwartet? Also, dass sie sich viel um den Content gekümmert haben? Oder ist es echt nur ein Skinpack? Und
nee, es ist geil. Es ist nur dann irgendwann immer das Gleiche vom selben so. Mhm. Und dann willst du es durchspielen und dann legt es dir das noch in den Weg mit diesen letzten Missionen, dass du es einfach auch abhaken kannst, das Spiel. Das ist dann ein bisschen ärgerlich. Und das lässt einen dann doch zurück und man sagt, ja, passt schon. War ganz nett, war ganz witzig, aber jetzt ist auch gut. Ja, das war dann auch das letzte Mal, dass ich darüber gesprochen habe.
Jetzt aber wahrscheinlich noch nicht das letzte Mal über Far Cry.
Das sicher nicht, weil da kommt ja sicher bald das nächste, oder Tags? Far Cry 6 vielleicht. Was könnte man machen dieses Mal? Irgendwas mit Ninjas. So Ninjas, die sind doch gerade in. Habe ich mir sagen lassen.
Ja, oder Mittelalter, so, dass es sich langsam an Assassin's Creed annähert.
Tax, du tötest gerade meine absolute Überleitung.
Die Hammer-Überleitung von Peter und der Tax macht alles.
Das kann ich doch nicht wissen.
Also nochmal, ja, Mittelalter ist sicher auch okay, aber Ninjas, ich habe mir sagen lassen, Ninjas wären in, oder Christian?
Ninjas sind ja der Wahnsinn, aber, nein, Ninjas sind die letzten Kackbratzen, speziell wenn sie in einem Spiel verpackt sind, das einen so dermaßen zur Weißglut treiben kann wie Sekiro, auf das du jetzt natürlich anspielst. Ich habe mir natürlich als alter From-Software-Fanboy, der ich ja gerne genannt werde, aber meiner Meinung nach nicht bin, sondern halt...
Na null.
Christian, ist heute wichtig, einiges klarzustellen. Ja.
Fanboy ist dann schon was anderes. Ich find nicht alles, was die machen, gut. Die machen halt ja auch so viel Armored-Core-Zeug und dass ich alles nicht so toll finde. Und auch hier Sekiro habe ich mir noch keine finale Meinung gebildet. Ich hab's angespielt und war total weggeblasen, habe gesagt, das ist mein Spiel, das ist hier es ist mehr so ein fiktives mittelalterliches Japan, weil ja auch Fantasy-Figuren und Elemente drin vorkommen, aber es ist schon sehr stark an so einem feudalen Japan angelegt, eben mit, du bist so ein Shinobi-Ninja, der seinen Meister beschützen soll. Und es ist so untypisch mit richtigen Zwischensequenzen erklärt, die auch nicht nur verschwurbelten Schwachsinn von sich geben. Man kann der Story echt fast folgen und dann fängt das Spiel an und dann sieht man erstmal, hä, was ist denn das? Eine Tutorial-Box. Also so richtig so Erklärboxen und zwar dauernd. Und auch jetzt noch, also ich habe jetzt ungefähr, weiß nicht, 5, 6, 7 Stunden oder sowas im Spiel. Und auch jetzt, wenn ich dann wieder was aufsammel, kommt dann immer so, ah, das ist der Buddha-Zucker. Und mit dem Buddha-Zucker kannst du weniger Schaden nehmen.
Hast du gerade Buddha-Zucker oder Puderzucker gesagt?
Nein, ich weiß nicht, die heißt, die haben alle ganz komischen Namen. Die heißt ja schon Sugar, aber die heißt dann irgendwie Ashina, Sugar und sonst irgendwas. Aha. Aber Buddha-Zucker war halt jetzt echt der Wortwitz wegen Puderzucker.
Alles klar. Ja, Buddha, klar, Asia und so.
Ja, auf jeden Fall habe ich dann angefangen und dann war das halt echt genial. Das Tutorial-Level ist dann auch nicht so schwierig.
Aber sag mal ganz kurz, wegen diesen Boxen, das ist untypisch für From Software, oder warum hat es dich überrascht?
Untypisch, ne? Also die normalerweise kommt da so eine Box, da steht dann, das ist der Ring des silbernen Leos und der hat vor 7000 Jahren in den dunkelsten Kammern des Abyss die Halleluja besiegt. Und so, hä? Okay. Und so zieht sich das halt durch. Ich meine, nein, das ist ein bisschen schon blöd geschrieben, aber die Basis, also der Dark Souls lebt zum Großteil sehr stark davon, diese ganze Lore, dass es sich zigtausend Leute zur Aufgabe machen, das irgendwas auszuschmücken und zu interpretieren, weil es halt eigentlich nur ein Socken voll Handlung ist, in einer Welt, die halt unglaublich viel Freiraum für so Spekulationen bietet.
Verstehe.
Und das ist echt sehr, sehr geil gemacht und das macht auch sehr viel Sinn und sehr viel Spaß. Und da ist Sekiro nicht ganz so. Also da geht's einen ganz anderen Weg. Da merkt man vielleicht auch, dass Activision wahrscheinlich das da ein bisschen mehr die Zügel angelegt hat, dass da bei den Qualitätssicherern sagt, das könnt ihr so nicht machen, dass ihr den einfach nur einen Gegenstand gibt, der heißt halt Buddha-Zucker und dann soll er rausfinden, was der macht. Also macht's halt Dark Souls, der gibt dir irgendwas in die Hand und dann sagst halt, ja okay, was macht das, keine Ahnung, probiere ich mal, nimmst es, passiert nichts und zwei Spielstunden später wächst dir ein Pilz aus dem Kopf.
Also gibt's auch blaues Licht?
Ja, ich wollte auch gerade sagen, was macht das?
Ja, genau. Also deswegen, bei Activision steht dann da, es leuchtet blau und bei Dark Souls steht dann da, es erhält manchmal die Welt mit geschlossenen Augen. Nein, keine Ahnung.
Okay, aber jetzt sprechen wir von Sekiro. Dark Souls haben wir eigentlich schon durch heute, ja.
Richtig. Ja, Sekiro. Ja. Also wie gesagt, es wird
Sekiro spricht man es, nur mal, dass ich das auch lerne. Sekiro.
Okay. Und das ist also was mich halt auch wahnsinnig begeistert hat, ist, du fängst das Spiel an und sagst, ja, hallo, pass mal auf, die Sprachausgabe ist japanisch. Du kannst sie zwar umstellen, aber Default ist japanisch. Da habe ich gesagt, na, was anderes kommt ja gar nicht in die Tüte. Und genau, und das macht halt so viel aus von der Atmosphäre. Die sprechen halt alle wie in so einem Akira Kurosawa-Film. Und
nur das liebst du ja eigentlich, ne?
Das ist voll deins. Das ist wirklich geil. Und es hat mich ja auch noch nie gestört und es stört mich auch hier nicht, dass ich da die Untertitel lesen muss. Weil es einfach, es macht so richtig die Atmosphäre dicht. Das ist ganz, ganz, ganz klasse. Mhm. Und das Tutorial-Level abgeschlossen, ja, ganz klasse. Und dann hast halt den ersten Bossfight, bei dem ich ja natürlich auch oder einen Treffer zu landen sofort halt draufgegangen bin. Und da wird der was ja schon im Trailer und so überall bekannt war, wird der Arm abgeschnitten. Das ist auch kein Spoiler, deswegen, da wird der Arm abgetrennt und du kriegst dann eine Holz-Shinobi-Prothese.
Das ist Absicht, dass also du kannst den Kampf nicht gewinnen, verreckt.
Es gibt schon einen, der mit einer Tanzmatte blind das Ding. Eine Guitar-Hero-Gitarre. also es hat nicht lange gedauert, da hat es dann der Erste dann schon, also der Boss ist schon besiegbar, aber wenn du den halt besiegt hast, dann kommt eine Zwischensequenz, wo er halt, wo dich jemand ablenkt und du schaust kurz weg und wenn du wieder hinschaust, dann holt er sein Schwert raus und schneidet dir den Arm trotzdem
ab. Ach, wie krass ist das? Okay,
cool. Aber du kannst ihn doch besiegen, obwohl der halt so, das Kampfsystem ist total ausgefeilt, also es ist unglaublich schnell, also es ist das schnellste Kampfsystem, das From Software jemals gebaut hat, also da ist auch Bloodborne, was ja schon im Vergleich zu Dark Souls sehr viel schneller war, ein Scheißdreck dagegen und es ist so unglaublich abwechslungsreich, dieses Kampfsystem, und es erfordert von dir halt wirklich, dass du das alles kannst. Also du musst musst du großteils offensiv vorgehen, sowas wie bei, was ich bei Dark Souls gemacht habe, abwartend decken, blocken, kannst alles vergessen. Das stirbst du nur. Du musst offensiv vorgehen. Du musst den Gegner aus dem Gleichgewicht bringen, um ihn dann halt mit so einem Deathblow quasi eins abzustechen. Und manche Gegner brauchen halt 2, 3 von diesen Deathblows. Und dieser erste Boss halt zum Beispiel eben auch zwei. Und das ist zu dem Zeitpunkt echt unmenschlich, sowas zu schaffen. Also da gibt es natürlich die Typen, die das schaffen.
Mit einer
Gitarre. Du musst halt, also du kannst zwar blocken, aber manche Schläge sind nicht blockbar. Manche Schläge, die kann man aber deflecten. Das heißt, da muss man kurz bevor der Schlag dich trifft, musst du blocken. Dann wendest du das Schwert oder halt die Waffe vom Gegner ab und kannst einen Gegenschlag machen. Manche Schläge lassen sich aber auch nicht deflecten, sondern da kannst du nur ausweichen.
Wie erkennst du die?
Das wollte ich auch gerade fragen. Liest du dir das ein in dem Forum oder probierst du das aus, weil ich den Controller vorhin schon zerbeiße und in die Ecke schmeiße?
Wenn die so einen besonderen Move machen, dann kommt ein Schriftzeichen über dem Gegner mit so einem kleinen Soundeffekt und dann greift er auch an. Und dann ist nur noch das Schwierige, weil es gibt dann einen Thrust Attack, den er machen kann. Den kannst du nicht blocken. Da kannst du ausweichen, aber den kannst du deflecten. Und das Deflecten macht dann besten Sinn dort an der Stelle, weil du dann sofort einen Konter machen kannst, der ihnen am meisten Schaden zufügt. Es gibt aber auch noch andere Schläge, das ist, wenn die halt so ein Swipe halt, also nicht ein Thrust, das nicht so nach vorne stechen, sondern von der Seite ausholen und dann so durchziehen, die kannst du nicht deflecten, da kannst du nur ausweichen oder drüber springen.
Okay, aber das siehst ja, oder? Wie er so schlägt, man muss reagieren, oder wie?
Ja, aber das sind so wenige Sekundenbruchteile. Und
ja, wie ein echter Kämpfer.
Altes Hirn und meine Hirnhandsteuerung mit zu viel Bier in Einfluss.
Ja, aber dann sag mal, also da hast du jetzt, dann habt ihr
da habe ich dann... da habe ich schwer am Kämpfen. Also bin ich echt schwer am Kämpfen, weil das passiert dann so, wenn ich da mal im Fluss bin und das dann schaffe, dann klappt es gut, dann kriege ich auch mal einen Deflect hin. Dann gibt es natürlich auch noch ganz spezielle Counter, wo du die Waffe dann auch noch vom Gegner nehmen kannst. Da musst du aber besonders spät halt auch noch ausweichen und so Geschichten. Also dann bist du total hochgeputscht und findest das Spiel super oberaffengeil und lobst es in den größten Himmel und dann gehst du um die Ecke und dann stehen da zwei Gegner und der erste haut dich zweimal hin, dann bist du tot. Dann hat es ja so eine Mechanik, was ja vorher kein Dark Souls hatte, dass du dann die Möglichkeit hast, einmal wieder auferstehen. Deswegen dieses Shadows Die Twice. Du hast einmal die Kraft, so ein Resurrect zu machen, um direkt an den Kampf zurückzukehren. Genau. Und das kannst du, wenn du es geschickt machst, eben so nutzen, dass die Gegner glauben, du bist tot, drehen sich um und dann machst du deinen Resurrect und gehst dann und kannst dich dann wieder von hinten anschleichen und den abstechen, weil das habe ich nicht erzählt. Es ist zwar schon mehr ein Actionspiel, aber es gibt auch sehr viel Schleichmechaniken. Also du kannst dich verstecken an Wände entlang und hoch und runter und von oben welche da. Und wenn die dich nicht entdecken, dann kannst du dich anschleichen und mit einem sofortigen Deathblow die
töten. Ehrlich. Das habe ich nämlich dann irgendwann auch gelesen. Ich dachte auch die ganze Zeit, das ist das Christian-Spiel des Jahrtausends, weil da ist ja alles drin, was man braucht. Da ist irgendwie Asia drin, da ist Dark Souls drin. Das ist voll seins. Und dann habe ich aber auch gesehen oder gelesen, dass es da Stealth-Mechaniken gibt und mir dachte, okay, vielleicht ist doch nichts mehr für Christian.
Ja, ich... Du Depp. Wenn es gute Stealth ist, nicht so scheiße wie bei The Last of Us, dann funktioniert das bei mir auch gut. Ich habe ja auch hier diesen Splinter Cell und Metal Gear Solid alle durchgesuchtet vom Stealth her, deswegen das.
Ja, aber du bist jetzt nicht, du sagst aber auch, wenn es nicht funktioniert im Stealth, dann ballerst halt drauf. Das wird wahrscheinlich genau, bei Sekiro aber, dann schwierig.
Na, also hier funktioniert schon. Das Problem ist nur, dass du teilweise Areale richtig oft probieren musst und wenn du es dann blöd hast, dann kommen halt dann drei Gegner auf dich zu und hier wie in jedem anderen From Software Spiel gilt halt mehr als ein Gegner ist einfach richtig scheiße und hier ist es noch viel schlimmer, finde ich, weil die Gegner dich so schnell platt machen und du bist so schnell tot, da kannst du gar nicht gucken. Du hast auch wenig Möglichkeiten. Bei Dark Souls hast du die Möglichkeit, du kannst einfach grinden, du kannst farmen und im Level aufsteigen und dann hast du halt irgendwann mal ein paar Level mehr und bist stärker und dann schaffst du es schon. Und hier geht es halt nicht, weil es gibt keine Stats. Also es gibt schon Möglichkeiten, dich zu verbessern, aber die Verbesserungsmöglichkeiten, so bessere Attacke und Health kriegst du nur, wenn du gewisse Bosse oder Mini-Bosse besiegst, um das dann zu bekommen. Und jetzt habe ich da so ein paar und also das ist halt auch wieder typisch so wie bei From Software so eine Verbesserung der Waffe bringt jetzt nicht so übermäßig viel mehr Schaden. Also das dauert dann schon eine Weile, bis das wirklich zieht. Also es, man merkt dem die Dark Souls Verwandtheit schon an, speziell auch im Level-Design und von diesem ganzen, auch von dem Schwierigkeitsgrad her und so, aber man merkt eben auch, dass die haben ja früher auch Tenchu gemacht, was ja auch so ein Ninja-Stealth-Game war. Und mit dem ist die Ähnlichkeit schon auch deutlich da. Weil es war auch so ein gnadenlos schweres Stealth-Game, wo du halt hauptsächlich nur Stealth machen konntest.
Aber warum sagen so viele, Sekiro ist so das einsteigerfreundlichere Dark Souls, kann er nicht jetzt, wer pinkt denn da? Wer hat denn da sein Phone auf laut?
Entschuldigung.
Wir sagen, also ich habe jetzt öfter auf Twitter gelesen, ja, es ist ja relativ angenehm im Vergleich zu Dark Souls. Wie kann das sein?
Ja, wahrscheinlich, also, weil sie dir am Anfang ein bisschen was erklären. Deswegen kommt es da vielleicht am Anfang so vor, kann ich mir vorstellen. Na,
also das hat mich jetzt auch gewundert, wie du das mal geschrieben hattest oder wie der Philipp mal gesagt hat, dass sich alle beschweren, das wäre so leicht. Ich habe die Meinung, die ich habe, die deckt sich ziemlich oft im Internet, was ich so gesehen habe, dass die Leute halt sowohl jubeln, als es halt auch hassen bis aufs Blut, was so richtig scheiße ist. Weil was halt noch so geil ist, das muss ich noch kurz sagen, bei Dark Souls, wenn du stirbst, verlierst du ja deine Seelen oder, also die, bei Dark Souls die Seelen und bei Bloodborne diese Blood Echoes. Und da musst du ja zu dem Ort, wo du sie verloren hast, zurück und halt notfalls noch von dem Gegner, der sie eingesammelt hat, bei Bloodborne war das so, dann dir wiederholen. Und dann hast du diesen Fortschritt halt wieder.
Ja.
Bei Sekiro, wenn du stirbst, geht die Hälfte deiner Skillpunkte, die du erreicht hast, die du bei jedem Gegner, den du bekommst, du gut geschrieben kriegst auf dem Punkto, kriegst du Skillpoints, die du dann halt irgendwann in Skills eintauschen kannst und du kriegst Kohle. Die Hälfte der Kohle geht drauf und die Hälfte der Skillpoints, aber nur von deinem aktuellen Balken. Also du hast einen Balken, oder was weiß ich, keine Ahnung, 300 Skillpoints bis zum nächsten, also Skill-Einheit bis zum nächsten Skillpoint. Und wenn du die dann hast, dann wird es gebunkert, die bleiben dann erhalten.
Okay.
Wenn du verstehst, was ich meine, immer so schrittweise. Und dann hast du halt 2 und 3 und 4. Ja. Aber alles, was so in deinem aktuellen Progress da ist, geht die Hälfte weg und ist weg. Bleibt weg. Das ist weg.
Okay.
Kriegst es nicht mehr wieder. Auch die Hälfte von deiner Kohle, was mich heute sehr gereizt hat, weil ich da irgendwie gebraucht habe, 3000 Goldstücke, um keine Ahnung, ach ja genau, irgend so ein Upgrade-Material hat der eine Händler gehabt, der hat gesagt, da gehe ich halt mal ein bisschen farmen. Und dann habe ich einmal nicht aufgepasst und habe dann halt auf einmal ab 2700 oder sowas gehabt und dann sind halt 1350 Goldstücke weg. Und es dauert richtig lang, die zu farmen. Und das hat mich echt wahnsinnig gemacht.
Da wäre ich auch scheiße drauf, glaube ich.
Und dann hat es so eine komische Mechanik, wenn du dann stirbst, gibt es so ein Unseen Aid, heißt es. Du hast eine 30% Wahrscheinlichkeit, dass dir nichts weggenommen wird.
Ach komm.
Naja, diese 30% Wahrscheinlichkeit greift natürlich auch nur dann, wenn ich halt nur 10 Goldstücke gerade hatte und halt vielleicht nur 20 Skillpoints weg sind.
Logisch, aber nicht
halt, wenn ich 500 Skillpoints hatte und 1300. Ja. Genau. Und aber auch dieses Unseen Aid heißt, ah, das ist ganz toll. Du hast halt die Resurrection, ohne dass du was verlierst. Aber das kommt natürlich nicht ohne Preis. Nee, weil da verbreitet sich eine Seuche und du kriegst dann irgendwann so den Hinweis, oh, jetzt hat sich diese Dragon Rot weiter verbreitet und ein NPC in der Welt hat diese Krankheit. Und es gibt dir so einen kleinen Tipp, wer das sein könnte. Und du musst dann rechtzeitig diese Person, den NPC finden und von dem eine Blutprobe holen und die dann deine Heilerkrüssel bringen, die dir dann daraus sagen, genau, ich kann dafür vielleicht ein Heilmittel machen. Und dann kann die das machen. Und wenn du das nicht rechtzeitig schaffst, stirbt dieser NPC. Und dieser NPC kann halt auch mal ein Händler sein, der ziemlich geile Sachen hat.
Ach komm.
Sie haben sich überlegt, wie schikaniere ich den Spieler am besten.
Genau.
Und ja, das haben sie dann konsequent umgesetzt. Das macht ja Electronic Arts teilweise auch so, nur nicht so offen.
Stimmt. Genau. Also wenn dann noch mindestens zwei Leute am Tisch sitzen, wenn dann nicht mindestens zwei Leute am Tisch sitzen und sagen, hey, das kannst du nicht machen, dann war es kein guter Vorschlag.
Dann wird die Idee bei From sofort verworfen. Ja?
Genau. Wow, okay.
Ja, abgefahren. Also wie gesagt, ich finde dann im Vergleich zu den normalen Gegnern und durch die Areale kommen, weil du kommst nicht, da sind so viele Samurais, die dann da rumstehen und dann so dicke Gegner und keine Ahnung was. Das sind so viele und das ist teilweise, kannst du die nicht per Stealth ausschalten. Teilweise geht's, aber da musst du so minutiös genau vorgehen, was dann auch ein totales Erfolgserlebnis natürlich ist. Mhm. Und das ist das Anstrengendere, das viel, viel Anstrengendere. Und dann hatte ich irgendwann mal jetzt die ersten, ich glaube, ich habe den ersten richtigen Boss und 2, 3 Minibosse habe ich. Und die waren im Vergleich dazu fast einfach. Weil das ist so offensichtlich da, weil du hast halt eben so besondere Tools, die du in deinen Arm einbauen kannst, zum Beispiel so Firecracker, die machen dann Krach und da steht auch da, oh, Bestien haben da Angst davor und so weiter.
Okay.
Und da weißt du auch schon, ha, okay, da kann ich ja, oder halt Tiere auch und so, da kann ich das Pferd von dem General scheu machen und dann steht der halt dumm rum und dann kann ich halt besser draufhauen. Und
sowas checke ich aber immer bei so Spielen gar nicht.
Also es ist relativ, es also fast
Details muss man wohl achten, okay.
Ja, es klingt doch so, als muss ich davon wieder die Finger lassen.
Mach das bitte, Philipp. Ich glaube, das könnte ein böser Round werden.
Ja, du solltest warten, bis du das irgendwo mal herbekommst zum Probieren, weil du musst sowas mal probiert haben, weil du glaubst es sonst nicht.
Ja gut, ich hab Bloodborne probiert, ne?
Ja, stimmt. Aber es ist, also für ein From-Software-Spiel schaut es richtig gut aus. Es läuft auch flüssig. Mhm. Wobei ich ja nicht in 4K gespielt habe. Halt, ich glaube, es gibt auch keine 4K-Option. Aber die Welt ist ja ähnlich groß und wirklich, also tolle Level-Architektur halt auch.
Mhm. Story und so, Atmo, finde ich sehr gut.
Atmo ist genial. Du hast dann auch so Flashbacks, die du dann auch selber spielst. Das ist schon sehr genial. Aber alles auch noch ein bisschen, also so ein bisschen verschwurbelt ist schon immer noch dabei. Ich habe jetzt immer noch nicht so genau den Plan, warum ich jetzt eigentlich den kleinen Pimpf da suchen muss. Und warum ich da in meiner Vergangenheit mich an nichts mehr erinnern kann und so. Okay. Das ist ein bisschen komisch. Aber Story-Setting ist genial, aber es ist nicht mein Lieblings-From-Software. Das weiß ich jetzt schon.
Aber du bleibst dran, oder? Du wirst uns noch mal ein paar Mal was davon erzählen.
Wenn ich nicht vor Wut meine PlayStation mal zerdeppere,
dann kannst du immer noch mit uns reden.
Aber das wollte ich nur mal verstehen, Christian. Wann ist der Punkt, wo du sagst, boah, den Scheiß spiele ich nicht weiter? Also ich habe ja eine viel, viel geringere Hemmschwelle. Ich denke mir, um Gottes Willen, zweimal gestorben, Scheißspiel.
Nein, ich habe ja, witzigerweise habe ich ja
nee, zweimal
das Tutorial nicht geschafft. Genau. Tutorial. Nee, ich habe ja eigentlich auch eine total niedrige Hemmschwelle. Das ist ja das Witzige. Und ich weiß gar nicht, warum mich diese blöden From-Software-Spiele immer so am Haken haben. Also du siehst ja hier
das ist witzig, ja,
weil Last vom of Us typ und her. Uncharted und so, da siehst du ja mich halt als Ersten gleich mal, ach nee, da mache ich auf easy. Weil spielen will ich es dann schon.
Ich glaube, das kommt von deiner allgemeinen Japanophilie, oder?
Na.
So ein bisschen.
Na.
No. Ich finde es total spannend,
also auch als Charakter von dir.
Nee, charakterlich,
Dark Souls für dich. Merkst du halt überhaupt nicht, dass es ein japanisches Spiel ist, gar nicht.
Also bei Dark Souls würde ich wahrscheinlich nicht mal merken, dass es ein Spiel ist. Aber ich gelte in dem Fall tatsächlich nicht, weil ich so wäre da es. Wahrscheinlich eher wie Tax, dass ich sagen würde, nach 2 Sekunden das Ding in die Tonne, das geht mir auf den Sack. So ähnlich wie bei Bloodborne, aber
nee, aber ich weiß es echt nicht, weil die irgendwas haben sie, was mich total reizt, dass ich dann weitererleben, weil das Erleben dieser Spielwelt ist was Unglaubliches. Und bei den anderen Spielen wie Bloodborne und Dark Souls war es einfach so, der Schwierigkeitsgrad war da und es war teilweise halt wirklich fies und du bist halt hingekommen, hast erstmal gedacht, fuck, wie soll ich das schaffen? Aber irgendwie dann, das war gar nicht so eine Überwindung, das dann zu schaffen, weil wenn du geschickt vorgegangen bist und du konntest halt leveln, du konntest hier halt auch mal einen Koop-Partner reinholen, wenn es halt unbedingt sein musste. Das ist alles bei Sekiro nicht möglich. Mhm. Und das macht mich halt schon, lässt mich, glaube ich, schon mehr verzweifeln, als wie es bei Dark Souls war, weil das Erleben der Spielwelt wird mir durch den Schwierigkeitsgrad hier mehr verhindert, als wie bei den anderen Spielen. Und der Schwierigkeitsgrad ist halt hier in dem Fall hängt sehr stark davon ab, dass man das Kampfsystem meistern muss, was man bei Dark Souls und Bloodborne nicht wirklich muss. Also da hast du zwar schon auch mal ein bisschen Reflexe gebraucht, um halt zu wissen, wann du blocken musst oder halt für so ein Riposte da machen musstest, aber nicht so wie hier, dass, oh, jetzt muss ich springen, jetzt muss ich ausweichen, jetzt muss ich deflecten, ja, nicht zu früh, oh, jetzt war es wieder zu spät. Wenn es einmal zu spät hast, dann hat er dich eh schon getötet und das ist wirklich, und das geht natürlich, glaube ich, manchen Leuten schneller oder besser von der Hand, als wie so ein langsameres, bedachteres Kampfsystem.
Ich fände es mal total geil, wenn jeder von uns mal irgendwie die erst so, einfach mal so ein Spiel anspielt, per Twitch oder so, und wir können dem anderen zuschauen dabei.
Oh, was ich glaube, dass das
sehr unterschiedlich ausfallen würde. Sondern ich würde auch gerne mal einfach den, eigentlich würde ich gerne mal den Tax sehen, wenn er so ein Dark Souls spielt.
Ihr solltet nicht mich sehen, sondern den nassen Controller, der auf 40 Grad angeheizt ist oder vielleicht langsames Plastik schmilzt. Ich bin eh beeindruckt, wie stabil die Controller sind. Also teilweise bin ich ja selber bei Uncharted schon aufgeregt. Wenn das Tutorial gerade lädt.
Ja, also es ist auf jeden Fall was Eigenes. Ich bin gespannt, Christian, was du da so weiter erzählst.
Genau.
Ja, nice. Ja, und der Philipp, was hat der so gespielt?
Der Philipp hat übrigens eine totale Premiere diesmal. Ich habe gerade noch mal über meine Shownote-Liste geguckt und ich habe diesmal nichts dabei, wo ich so absolut böse losranten kann.
Ja? Was ist also, jetzt los?
Das ist total seltsam. Ich hab gespielt, natürlich habe ich gespielt, allerdings nicht so extrem viel. Neben dem üblichen Rainbow Six, das erwähne ich jetzt gar nicht mehr, weil das ist immer noch das gleiche Spiel, das mich in den Wahnsinn treibt.
Dass du in der Pro-Liga jetzt schon
unterwegs. Ja, genau. Ich bin demnächst in der ESL oder wie das heißt. Nein, ich hab mich tatsächlich als emotionalen Ausgleich an The Division 2 herangewagt. Mhm. Was zugegebenermaßen eigentlich relativ mutig war. Oh mein Gott, Sekunde, Entschuldigung, ich werde gerade überfallen. Augenblick, so, jetzt ist wieder gut. Was wollte ich sagen, was relativ mutig war, weil ich das erste nach ungefähr 4-5 Stunden wegen, meine Fresse, ist das langweilig, wieder zur Seite geschmissen habe. Aber ich habe mir gedacht, ich gebe dem nochmal eine Chance, weil das Setting und so hat mir eigentlich, ich mag ja so Endzeitgeschichten, das hat mir eigentlich immer recht gut gefallen.
Ich ja eigentlich auch.
Aber es ist, also ich muss sagen, es ist nach wie vor ein reiner Loot-Shooter. Ja? Er kommt mir aber wesentlich geschliffener und geschmeidiger vor als der erste Teil, so nach den paar Stunden, die ich jetzt gespielt habe. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich das ein bisschen länger spiele als 5 Stunden.
Überall, wo ich hinhöre, heißt es nur, Division 2 ist der beste Loot-Shooter, den es momentan gibt. Der
ja gut, alles die, andere. Die Konkurrenz war gerade Anthem, ne? Und das ist
ja die Konkurrenz ist ja nicht nur Anthem, es ist ja immer noch auch das. Ja.
Ihr wolltet doch Anthem spielen, ich verstehe gar nicht, warum noch keiner von euch was von Anthem erzählt hat.
Weil die Kritiken so dermaßen vernichtend waren, Peter. Nee, ich könnte mal ranten drüber, wenn ich es mal angeschaut habe, aber habe jetzt keinen Bock zu.
Ich extra noch den Artikel hier reingehauen in die Shownotes unter weitere
Themen. Ja, eben. Abgesehen davon kann man bei Division 2 viel besser Hausreinigungswitze machen, von wegen Division und so. Ne?
Division Impossible.
Division, den Boden 2, ja, nee, also es ist tatsächlich gar nicht so schlecht, es macht Spaß, die Waffen fühlen sich ganz kernig an und es ist natürlich immer noch, jeder Gegner ist auf seine eigene Art und Weise so ein Bullet Sponge, wo du erstmal reinballern musst, wie blöde, bis der kaputt geht. Aber es sieht nett aus, es macht Spaß. Das Einzige, wo ich jetzt so ein Mini-Rant loswerden muss, ist an die Freunde bei Ubisoft. Habt ihr mal nachgedacht, als ihr dieses Inventar gebaut habt? Das Inventarmanagement ist ja noch beschissener als beim ersten Teil. Ja? Also wer sich sowas überlegt, der kehrt gleich mit der Scheißbürsten ausgeschlagen. Ja? Also, aber sonst ist eigentlich ein
ganz cooles Spiel.
Frei nach Polt, genau. Sonst ist eigentlich ein ganz cooles Spiel. Meine Herrschaften, das spiele ich eigentlich recht gerne jetzt.
Du musst mal kurz aufklären, was bei dir
los ist. Ich habe mein Hausgenosse, der Kater, hat sich gerade diverser Leckerlis die er irgendwo hergeschleift hat, hier bemächtigt und frisst sie jetzt bei mir direkt vor mir auf dem Schreibtisch. Ja, man nervt damit ganz kolossal.
Wenn du dir die Leckerli-Creme auf das Gebinse schmierst.
Ja, die hab ich für später eigentlich schon mal bereitgelegt. Ich wusste nicht, dass er die Tube aufbeißt. Mensch. Ja, zurück zum Ernst des Lebens. Was ich noch weiter gespielt habe, tatsächlich, ist Darksiders 2.
Sag mal, in Division habe ich noch eine Frage. Das spielst du aber dann allein oder hast du da deine Xbox-Freunde am Start?
Das sind die coolen Leute, die eine Xbox haben, die da mitspielen. Mhm. Also nachdem es ein Loot-Shooter ist, natürlich der Ludwig. Und der Lars spielt auch mit und das ist wieder die,
Oh, das ist mir viel zu taktisch anspruchsvoll dann.
Ja. Du hast noch nie mit uns gespielt.
Ja.
Taktischer Anspruch. Ich schieße jetzt einfach.
Ja, aber da flippt doch der Lars aus, oder? Der erzählt euch doch was.
Nein. Der macht es ganz entspannt. Der ist da ganz entspannt.
Ja, stimmt. Der ist auch leidensfähig. Der hat gelernt bei mir im Projekt.
Nein, das ist ein anderer Lars.
Ach so, ja dann. Ich dachte, weil der Lars, der ist ja immer so diszipliniert und das ist ja Wahnsinn. Das können wir ja gar nicht.
Ja, das stimmt. Der hat ja Division 1 auch. Mit dem habe ich Division 1 aber recht viel gespielt. Also jedes Division hat seinen Lars.
Okay, merkt euch das. Okay. Wenn ihr Division spielt, spielt es
immer mit Lars. Ihr braucht einen Lars. Das ist total wichtig. Ja, und
wie viele
dann noch,
wie viele geht da maximal, Koop?
Ich glaube 4. Also wir sind zu dritt. Keine Ahnung. Ich glaube, es kann auch sein, dass es 5 sind, aber ich kann es ja nicht genau sagen, ganz ehrlich. Ja, aber wird auf jeden Fall noch ein bisschen gespielt.
Du bist ja total der Online-Spieler nur noch. Spielst du Singleplayer auch noch was?
Darksiders 2 spiele ich
gerade. Ah, ja.
Krass. Eigentlich auch mit, nachdem ich das mal irgendwann abgebrochen hatte, kurz nach Release, jetzt wieder mit relativ viel Begeisterung. Das ist auch so in Anlehnung an die From-Software-Titel, das maximal an Schwer und Frustration bei Endgegnern, was ich vertrage, was Darksiders macht.
Ja, verstehe
also, ich auch. Ja. Das ist halt so auf dem Level mit, du musst die Bewegungsmuster lernen, du musst überlegen, was musst du jetzt tun, dass du den erwischt und es muss halt quasi, um den zu besiegen, dann tatsächlich immer über mehrere Phasen, so ein ganz klassischer Encounter, eigentlich alles perfekt funktionieren, mehr oder weniger, damit der kaputt geht.
Ja, und das war so schade, weil Darksiders 1 hatte noch, da musstest du dir nicht nur Muster lernen, sondern musstest du dir auch halt Schwächen suchen. Von den Gegnern.
Stimmt, das war bei Darksiders 1 noch ein bisschen extremer.
Richtig denken dabei manchmal. Also,
wobei mir trotzdem Darksiders 1 leichter gefallen ist als das 2er.
Ja, mir auch. Nee, also das, ich finde eben die Bosse nicht so geil designt wie beim 1er.
Achso, ja, das.
Von der Optik vielleicht, ja. Aber
vom eben Gameplay her nicht.
Vom Gameplay her nicht.
Aber so an sich gefällt mir das auch recht immer noch sehr, sehr gut. Und ich will es ja unbedingt fertig spielen, dass ich dann eine Ausrede habe, mir Darksiders 3 zuzulegen.
Aber das 2 ist ja auch schon oldschool, oder? Das ist ja auch schon ein paar
Jahre. Ja, das ist jetzt die Definitive Edition. Ja.
Ah ja.
Also das ist
ja,
genau. Diese Remastered. Sieht auch eigentlich für das Alter tatsächlich noch relativ gut aus. Die Comic-Optik ist doch relativ zeitlos.
Auf welcher Plattform?
Xbox, ja. Ich muss ja sagen, seit ich mein Game Pass-Abo habe, spiele ich fast alles nur noch auf Xbox, weil hier Darksiders 2 war auch im Game Pass. Also es landet da so viel drin. Ich habe auch tatsächlich festgestellt, ich habe eine halbe Ewigkeit, außer meiner Vorbestellung von Days Gone, habe ich keine Spiele mehr gekauft.
Oder sprechen wir gleich noch drüber kurz, ja.
Ich kaufe tatsächlich keine mehr, weil es ist jetzt so vieles hier. Monster Hunter hatte ich ja heute schon mal in unseren Chat gepostet, ist jetzt auch im Game Pass. Also das sind so ganz viele Titel und jetzt nicht, Monster Hunter ist für mich persönlich ein Scheißtitel, aber die Welt sieht das anders, ja. Also es sind tatsächlich nicht nur irgendwelche Schrott- und Indie-Titel oder
heißt
sowas.
Heißt ja auch Monster Hunter World und nicht Monster Hunter Philipp.
Ja, ist richtig. Deswegen, aber es sind tatsächlich auch coole Indie-Titel dabei, die ich gerne mal dann ausprobiere, wobei ich ja sonst nicht der Indie-Spieler bin.
Aber wenn es umsonst ist, gell, dann kommen wir nachher schon.
Nee, ich kann es ja mal riskieren. Wenn es mir nicht taugt, lösche ich es wieder.
Ja, der Game Pass, das ist schon eine feine Geschichte. Ich kauf aktuell aber auch wenig. Ich kaufe eigentlich gerade nur noch Sachen, die ich jetzt auch wirklich spielen will. Ich kaufe so auf Halde gerade nichts mehr.
Nee, auf Halde.
Echt zu bewundern.
Meine Halde liegt in der Cloud.
Weil ich ja nur noch digital kaufe und da ist es irgendwie nicht so geil, auf Halde zu kaufen, wie
so eine Box. Das stimmt. Habe ich ähnlich gehalten und ich habe, wie gesagt, jetzt hier bloß Days Gone vorbestellt.
Oh ja, lass uns mal ganz kurz dazu sprechen.
Ja,
ich hab's noch nicht vorbestellt, aber so ich werde es auch zum Release Day werde ich es auch spielen, installieren, genießen, so wie du.
Ich bin
ihr euch das Spiel, wenn ihr schon wisst, dass es massive Performance-Probleme hat und ihr das Spiel nicht hinbekommen, oder ist es nur das Gerücht?
Das wissen wir wissen gar nichts.
Ich will es sehen. Die Trailer, die im Fernsehen kommt ganz viel Werbung übrigens dazu.
Okay.
Auf Sky in erster Linie. Und das Spannende ist, das habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, das ruckelt in diesen Gameplay-Szenen, in einer Fernsehwerbung ruckelt das. Also das wird interessant, wenn das Spiel nur annähernd so
ja, wobei buggy ich, ist. Ich habe jetzt noch so ein paar möglichst spoilerfreie Previews schon gelesen von so Hands-on-Events Und da stand jetzt in keinem drin, dass das Ding arg leckt, arg langsam wird.
Auch, ich habe das eben genau im Gegenteil, dass sie da schon geschrieben haben, dass sie das echt gut hingekriegt haben. Hier dieses, wie heißen die, die's machen? Das sind ja auch nicht so ganz unbekannt.
Das war doch Sony irgendwas, oder? Ja, Sony Band.
Sony Band. Genau, Sony Band, glaube ich. Und die haben sicher noch gebrüstet hier von wegen, ah, sie machen ja ein Grafik-Upgrade, also, weil die Grafik ist jetzt besser als wie den Trailer von damals. Und
ja, ja.
Und ja, das mag ja alles sein. Also, wenn man sich's anguckt, es schaut jetzt trotzdem nicht der Marke Tax weggeblasen aus.
Ja, nee. Komisch, gell?
Das könnte halt klappen, ja.
Aber ich bin trotzdem so gespannt, weil ich will es dann einfach mal auf der echten Konsole am Fernseher dann wirklich mal sehen, wie es dann in echt aussieht. Ich bin auf das Spiel mega gespannt, Tax. Ich glaube, daran liegt es einfach. Ich will wissen,
ja, wie ist das? Ich bin auch gar nicht so richtig drauf gehypt, aber gespannt, so wie du sagst. Also ich sehe durchaus noch das Potenzial, dass mir das Spiel auch überhaupt nicht gefällt.
Am Ende. Ich auch.
Ja? Auf der anderen Seite sehe ich aber das Potenzial, dass es mir total gut gefallen könnte. Weil sie erzählen ja wohl auch relativ für Videospielverhältnisse relativ umfangreiche Geschichte.
Und da habe ich Bock drauf. Ihr kennt mich ja.
Sowas ja, ich dann. Genau darum geht's mir. Also diese Geschichte, ich habe zwar die Befürchtung, dass das ein rechter cheesy Scheißdreck wird. Und nachdem es schon irgendwie hieß, ja, da sind 6 Stunden Videomaterial dabei von 25 Spielstunden, dass du gefühlt mehr Zeit damit verbringst, schlechte Cutscenes anzugucken, als das Spiel zu spielen.
Ja, aber vielleicht ist es auch so, geht so ineinander über, dass du es gar nicht so krass merkst.
Eben deswegen, also ich gebe dem Spiel so das Potenzial, dass es echt was, also die Möglichkeit, dass es was Gutes ist. Und deswegen habe ich tatsächlich als Mega-Konsum-Bitch habe ich das tatsächlich digital vorbestellt.
Ich werde es auch digital, aber natürlich die Standard Edition. Da hole ich mir jetzt nicht die Gold Edition oder was es da auch immer gibt.
Digital Collectors Deluxe Edition, genau. Virtuellen Motorrad und.
Ja, Wahnsinn. Nee, ich werde die Digital Edition auch deswegen, weil ich sie preloaden kann. Ich will das auch sofort spielen, wenn es rauskommt. Ich will sehen, was das
wird. Ja, das geht mir bei dem Spiel also ähnlich.
Ist interessant, gell? Da richtig Bock auf so einen Autounfall.
Ja, ist komisch, ist aber auch eines der wenigen Spiele, auf die ich jetzt gerade tatsächlich warte. Und insofern ist das okay, wenn man es mal vorbestellt.
Das heißt, ich glaube, in der nächsten Geekzone werden wir davon erzählen.
Das kommt übernächste Woche kommt es raus, 23. Ja.
Also stellt euch darauf ein.
An dem Tag kommt ja auch mein Mortal Kombat 11 für die Switch.
Das kommt natürlich auch, das steht auch auf meiner Liste, aber nachdem bis jetzt die ganzen Mortal Kombat und Injustice, nachdem die alle auch im Game Pass erschienen sind, werde ich das nicht kaufen.
Ja, ne, aber ich habe jetzt mal wieder so richtig Bock auf einen Mortal Kombat und die Marketingmaschine funktioniert so gut.
Weil das ist das Brutalste von allen bisher ist.
Die Videos sehen auch leider wirklich stylisch aus.
Die also hauen halt jeden brutal. Tag oder alle 2 Tage jetzt hier den neuen Kämpfer vorgestellt. Und
okay.
Und die Videos sind so cool gemacht, ja. Und das schaut einfach so geil aus.
Ich hab mir das auch bei dem letzten Injustice gedacht, also was sie halt wirklich gut können, sind diese Animationen, die sind halt hammergeil.
Ja, oder halt eben diese ultra super Kombos, die du dann halt Neckbreaker und so, die du ausführen kannst, die sind so
ins
Szene gesetzt, echt geil gemacht.
Eben, sie können es inszenieren und sie bringen wirklich eine cool choreografierte Geschichten hin. Und deswegen mag ich das ja auch wahnsinnig gerne. Also ich habe ja auch, glaube ich, so gut wie jedes Mortal Kombat gespielt.
Aber ich wollte, Christian, du hast auf der Switch gekauft, nein?
Doch.
Schütz, auf der Switch vorbestellt, okay.
Ich habe es mir auf der Switch vorbestellt. Nachdem ich gelesen habe, also weil es erst war es ja so ungewiss, mit was für Qualitätseinbußen es da halt daherkommt auf der Switch. Und jetzt habe ich aber ich habe ein paar Mal jetzt gelesen, dass sie es wohl sehr gut hinbekommen haben, eben auch in 60 Frames. Und natürlich sieht man den Grafikunterschied zur PS4. Auf dem kleinen Bildschirm siehst du den aber natürlich nicht. Mhm. Wenn du es auf dem Fernseher spielst, dann ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich das mit meinen Kindern am Fernseher spielen werde.
Ja, und wer spielt schon Switch am Fernseher? Also bitte.
Ja, mit den Kindern ab und zu schon, aber
okay, ja.
Mortal Kombat glaube ich nicht. Und außerdem bin ich halt mit der Switch immer noch so zufrieden. Und ich habe halt auch einfach Bock, einfach mal so ein Spiel, das ich mir sonst für die PS4 gekauft hätte vielleicht, aber dann nicht gespielt hätte. Weil ich habe ja Mortal Kombat XL für die PS4 auch und ich habe da nicht wirklich
viel. Ja. Ich dachte, da braucht man vielleicht irgendwie schon einen richtigen Controller zu, für so ein Game.
Ja.
Dass das vielleicht mit den kleinen Nippelchen nicht so ideal ist.
Das kann schon sein. Vielleicht machen sie es wieder so wie beim Vorgänger, dass man sich die Fatalities mit so einem Easy Move freischalten kann oder kaufen kann. Dann mache ich das auch.
Dir geht es ja eigentlich in erster Linie um die Fatalities, oder? So.
Ja, nein, weil das ist ja so, die Leute schimpfen ja, wenn sie in den Trailern die Fatalities zeigen. Ich finde es ja ganz geil, weil ich kann mich da ja auch nicht satt sehen. Das ist.
Verstehe.
Ja, das macht ja schon Spaß, ne?
Welches ist dann das jetzt? Mortal Kombat Nummer?
11.
Alter Schwede. Wir werden alt.
Ja, ich kann mich auch tatsächlich noch an mein erstes Mortal Kombat am Mega Drive erinnern. Wo es hier so diese skandalösen Fatalities gab, wie Sub-Zero, der den Kopf abreißt und das Rückgrat mit rauszieht. Dran, ja. Genau, und am Ende hast du halt irgendwie 3 Pixel, die da unten so ein bisschen wabbern, ja, aber skandalös. Ja.
Damals auch von einem Freund die amerikanische SNES-Variante bekommen, weil das in Deutschland ja nicht erschienen ist und so. Aber muss man ganz ehrlich sagen, sowohl SNES als auch die Mega Drive-Varianten waren halt einfach scheiße. Also die Automaten-Varianten waren halt genial. Und die habe ich in Italien immer gespielt.
Ja, gut, die sahen halt damals auch schon eine Ecke besser aus als SNES und Mega Drive, ne?
Genau, und das war dann so mies runterkonvertiert, aber naja, man hat es trotzdem geliebt.
Man hat es geliebt, genau. Und ja. Habe ich noch irgendwas gespielt? Nö, das war's bei mir. Nö.
Ja, ich will jetzt über Hellblade, ich habe Hellblade endlich angefangen zu spielen. Ich will gar nicht drüber sprechen. Ich erzähle was, wenn ich es durch habe. Also ich spiele das gerade eigentlich ausschließlich, wenn ich dann mal spiele.
Ja. Bis dahin habe ich es vielleicht auch mal angeguckt, weil das war überraschenderweise auch im Game Pass.
Ja. Mega geil. Puh, aber auf jeden Fall.
Ja, aber weil die ja gekauft haben jetzt, oder? Hauptsächlich auch. Ist doch jetzt ein Microsoft Studio.
Ja, ist ein Microsoft Studio, genau. Und dann tauchte es auch sofort da auf. Irgendwie
gibt es jetzt auch seit gestern oder so für die Switch, gell?
Ja. Ha, genau, habe ich auch gesehen, aber also ich spiele es auf der PS4 gerade.
Genau.
Ja, Microsoft.
Unbedingt mit Kopfhörern.
Microsoft ja, und nur Nintendo. Nur. Microsoft und Nintendo sind eh neuerdings ein bisschen dicke drauf miteinander, ne? So.
Was?
Buddy-mäßig.
Hat man ja letztens schon, was. Genau.
Ja, da geht bestimmt irgendwas.
Also, sie dementieren immer mehr, das heißt, da kommt was Großes.
Ja, weiß ich auch ja. So.
Aber wie gesagt, Hellblade, wenn es durch ist. Okay. Und ganz ehrlich, ich wollte eigentlich was zu Into the Breach erzählen, aber mir ist das gerade zu kompliziert zu erklären. Ich bin gerade zu faul. Sagt's euch denn was, dieses Game, Into the Breach?
Also mir sagt es was.
Und mir das natürlich dieses, gar nichts.
So eine Strundenstrategie auf einem viereckigen Feld,
mit
Hügeweise, genau. Und
das war jetzt meine Hoffnung, dass jemand anders kurz erklärt, was es
ist. Ich kann es auch nicht, ich kenne es ja nur vom Sehen und habe mir gedacht, oh Gott, ich glaube, mir ist das zu anstrengend, weil man muss halt sehr viel denken.
Ja, also was es ist, du sagst es schon richtig, es ist Rundenstrategie. Auf so einem, ich weiß gar nicht, 5x5, 8x8, 10x10 Feld mit so Quadraten, wo dann halt die Gegner Züge machen und du Züge machst. Du hast immer 3 Einheiten, da kannst du auch dann im späteren Spielverlauf weitere Einheiten dir freischalten, mit denen du spielst. Rundenstrategie, sagt's eigentlich schon. Und es geht auch ein bisschen drum, dass du die Einheiten, die du hast, das sind immer so 3er-Teams, die sind auch fest zusammengestellt, die ergänzen sich entsprechend. Und du musst halt ein bisschen rausfinden, wie du mit diesen 3er-Teams jetzt die Gegner, die du auf diesem Planeten letztendlich bekämpfen musst, wie du die ausschalten kannst. Und jetzt hat das Spiel was ganz was Spezielles. Und zwar, das Spiel besteht aus 4 Inseln, die du nach und nach einnehmen musst. In dem halt so Aliens letztendlich gerade da sind und da Rabatz machen und du sollst halt versuchen, die zurückzuschlagen. Und dann ist das Spiel so, dass es sind insgesamt 4 Inseln, wenn du 2 Inseln geschafft hast in dem Spiel, wird bereits die 5. Insel freigeschalten und da gibt es den Endboss. Und du kannst das Spiel dann sozusagen, wenn du möchtest, schon nach 2 Inseln auf die 5. Insel gehen und versuchen, den zu platt zu machen. Was relativ schwierig ist, weil du über die Zeit auch ziemlich viel an Erfahrungspunkten, Hochleveln und so weiter machen kannst. Und natürlich, wenn du länger spielst und mehrere Inseln freischaltest, hast du danach die Möglichkeit, einfacher den Endboss zu besiegen. Allerdings ist es so, wenn du irgendwann verreckst, also du hast so eine Lebensanzeige mit Energie letztendlich, es geht da immer so um Energiepunkte, wenn du die verlierst auf einer Insel, dann deswegen auch Into the Breach, gibt es so eine Art Zeitsprung, und du fliegst aus dem Ganzen raus und fängst das ganze Spiel wieder von vorne an. Also wirklich so eine Art Permadeath auch. Das ist auch eigentlich alles weg, was du dir erarbeitet hast. Lediglich Punkte, die du errungen hast, kannst du eben dann einsetzen, um dir andere Einheiten zusammenzustellen und das Ganze wieder von vorne zu spielen. Und das ist irgendwie total witzig dran. Also ich habe ich es noch nicht geschafft, den Endboss zu besiegen. Ich bin einmal nach zwei Inseln rein und bin dann da kläglich gescheitert und bin jetzt gerade in einem Durchgang, dass ich auf der vierten Insel bin und somit auch schon gut hochgelevelt. Jetzt werde ich es dann nochmal versuchen, dass ich den Boss besiege. Das Spiel ist darauf angelegt, dass man es mehrfach spielt. Auch mit den verschiedensten Einheiten, mit verschiedensten Strategien. Und dadurch ist es auch echt ein ziemlich, ja, umfangreiches Spiel. Spannend, weil es eigentlich relativ kurz ist. Du kannst es wahrscheinlich, wenn du dich richtig anstellst, kannst du es in einer Stunde durchspielen. Wenn alles passt.
Schafft man das dann überhaupt? Oder ist es tatsächlich eher
unmöglich? Man kann es, doch, man kann es schaffen. Also ich bin dann lustigerweise auch, als ich da einfach mal so ganz frisch und frei rein bin in diese Endwelt, bin ich auch ein Stückchen weitergekommen. Und ich hatte das Gefühl, mit ein bisschen Glück und den richtigen Einheiten schaffst du das auch. Okay. Und es gibt dann auch so Achievements, und da gibt es auch ein Achievement, besiege den Boss nach zwei Inseln, nach drei Inseln oder nach vier Inseln. Also muss es nach zwei auch möglich sein. So, und, okay. Und vom Spielprinzip ist es wirklich Rundenstrategie. Das ist immer so, der Gegner macht sozusagen, zeigt seine Züge an, die er als nächstes macht, und du musst darauf reagieren. Eigentlich ist es immer in diese Richtung. Das heißt,
und du musst zum Beispiel... gleichzeitig gezogen, oder wie? Und dann fahren die gleichzeitig, oder?
Na, der Punkt ist, die Gegner ziehen irgendwo hin. Du hast immer sozusagen einen Zug und eine Aktion. Das heißt, einen Angriff beispielsweise oder eine Blockaktion oder sonstiges. Und so eine Insel sieht so aus. Du hast zum Beispiel auf einer Insel eine Mission, die sieht so aus, du musst mit deinen Einheiten zwei Kraftwerke beschützen. Über fünf Runden. Das ist eigentlich so dann das Ziel. Also zwei Kraftwerke beschützen über fünf Runden. Und was die Gegner machen, die spawnen auf dieser Map und versuchen halt, diese Kraftwerke zu zerstören. Das heißt, sie machen ihren ersten Zug, gehen also in die Nähe des Kraftwerks, so dass sie ihre Waffenfunktion einsetzen können. Dann weißt du, okay, die drei Gegner stehen jetzt hier und hier und würden im nächsten Zug Folgendes machen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mit meinen drei Einheiten diese Gegner auszuschalten, beziehungsweise einfach zum Beispiel, weil das ja so ein quadratische Anordnung ist, gibt es auch Waffen, wo ich sie verschiebe, zum Beispiel, dass ich sie ein Feld weiterschiebe und dann geht ihr Angriff ins Leere. Und so kann ich das dann genau taktisch einsetzen, was ich da an Einheiten habe und was es da gerade für Voraussetzungen gibt. Du siehst auch schon vorher, einen Zug vorher, an welchem Ort neue Gegner spawnen und kannst dann dich mit Einheiten auf dieses Viereck draufstellen, dann spawnt da kein Gegner mehr. Du verlierst aber einen Lebenspunkt. Und solche Mechaniken gibt es da eben dann auch noch.
Mhm. Und das Spiel, was mich auch echt interessieren würde.
Und das Geil, also das Spiel hat einen Soundtrack von, deswegen hat es mich ziemlich gefesselt, weil ich da einfach ein Fan bin, ein Soundtrack von so einem alten Command & Conquer. Es hört sich fast an wie der Soundtrack von Tiberian Sun, Command & Conquer 3, Tiberian Sun.
Nett.
Es ist strategisch, Rundenstrategie fand ich eh schon immer ganz cool. Und es hat diese Rollenspielelemente drin. Du hast dann auch jedes von diesen Raumschiffen oder sonst was du da nutzt, hat einen Kapitän. Die werden dann auch hochgelevelt und die haben dann auch Namen und so. Und dann, wenn da einer drauf geht, ist auch schade. Dann wird das Ding von einer Maschine gesteuert und dann musst du einen neuen Kapitän rekrutieren und so. Es hat Rollenspielelemente. Es hat eben diese Echtzeitelemente. Und es hat dieses Command & Conquer Feeling irgendwie. Das ist echt eine geile Mischung. Und ich habe ja ihr Spiel davor war ja dieses FTL Faster Than Light, ne?
Ach, die waren das, okay.
Das habe ich nie gespielt, deswegen keine Ahnung, was das eigentlich genau war. Ich weiß, irgendwas mit Raumschiff.
Auch so ein Phänomen halt. Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, ich muss es mir mal anschauen, weil dieses Spiel, also das fesselt mich. Und das Geile auf der Switch ist, du spielst es halt einfach kurz mal. Du spielst dann mal eine Insel oder du spielst nur eine Mission auf einer Insel und hast dann deinen Spielstand. Und beim nächsten Mal weißt du auch, okay, oh, jetzt wird's knapp, ich habe nicht mehr viel Energie, möglicherweise gehe ich auch drauf und so. Und echt cool. Und das ist auch drauf. Und da nervt es mich auch gar nicht, wenn ich dann wirklich so wirklich verreck und dann wieder von vorne anfangen muss. Normalerweise mache ich sowas gar nicht. Aber bei dem Spiel gehört es einfach so zum Prinzip. Und hat dann auch, hat irgendwas auch von Schach ein bisschen so, weil du ja immer die Züge des Gegners siehst und auch die möglichen Züge und dann deine Züge entsprechend machen kannst. Sehr spannend, sehr cool. Und auch, ja, echt, sollte man sich mal anschauen. Kostet auch nicht viel. Ich habe es jetzt auf der Switch. Was kostet es da? Ein 20er? Das war vielleicht sogar reduziert, als ich es gekauft habe.
Aber bei Nintendo 19 Euro dann?
Ja, genau.
Genau, ja.
Gibt es auch für
iOS? Ja, aber sie werden langsam.
Es ist für die Switch halt natürlich genial. Und ich glaube, gibt es nicht auch für Mobile, für iOS?
Ja, ich schon mal.
Ich glaube schon.
Ich glaube, das war damals hauptsächlich auf
iOS. Ja, das steuert sich halt da natürlich genial. Also fürs iPad ist das Spiel eigentlich wie gemacht. Mhm. Und auch auf der Switch funktioniert es cool mit dem Controller, aber du kannst es noch besser, könnte ich mir vorstellen, wenn ich da direkt auf den Vierecken rumtippe und meine Einheiten verschiebe und so.
Ach, das gibt es sogar für Linux. Für Linux, iOS und Android natürlich.
Okay, aber auch für iOS. Mhm. Dann auf jeden Fall Empfehlung.
Und ah, ja, das teste ich mal.
Empfehlung, es ist, und es macht dann doch auch ziemlich süchtig, weil du am Anfang auch recht schnell drauf gehst und langsam mal rausfindest, was ist denn jetzt wichtiger? Sollte ich mich jetzt eher auf so einen Spawnpunkt setzen oder sollte ich einfach die Gegner, die da sind, killen? Was ist da jetzt denn schlauer und so? Und das ist echt spannend. Und dann auch diese vier Inseln sind auch verschiedene Gebiete, also einmal so eine Eislandschaft, dann eher so eine Wüstenlandschaft. Da gibt es dann auch verschiedene Phänomene. Also bei dem einen gibt es halt die Möglichkeit, da gibt es so Einfrierminen, wenn da ein Gegner oder du draufkommst, dann wird die Einheit eingefroren und kann sich nicht mehr bewegen. Und bei dem Sand gibt es dann auch irgendwelche Gewitter, die dann stattfinden. Da siehst du halt die Runde davor, wo schlägt jetzt als nächstes der Blitz ein und musst dann halt deine Einheiten in Sicherheit bringen und gleichzeitig aber natürlich auch schauen, dass der Gegner nicht irgendwelche Angriffe machen kann. Und es funktioniert gut. Also das Balancing ist auch geil. Ich hatte bisher kaum eine Situation, wo ich sage, jetzt wird's unfair. Sondern wenn man sich ein bisschen gut positioniert und ein bisschen auch nachdenkt bei den Zügen, auch sehr witzig, man kann auf einer Mission kann man einmal die Züge, die man gemacht hat, resetten, aber nur einmal. Und man kann auch nur Züge rückgängig machen, wenn man sozusagen sich bewegt. Wenn man sobald eine Einheit seine Angriffsaktion gemacht hat, kannst du es auch nicht mehr rückgängig machen. Das heißt, es geht ziemlich immer in eine Richtung, das Spiel. Du kannst da nicht zu viele Fehler dir erlauben und musst da relativ gut vorausdenken, was du machst. Ja, und macht echt Bock. Macht echt Laune. Ja, Into the Breach gibt es auch schon eine Zeit, ne?
Aber ist ein super Spiel für zwischendurch. Dann muss ich jetzt kurz anmerken, ne, dafür, dass wir vielleicht ein Viertel so viele Spiele wie Filme auf unserer Liste heute hatten, haben wir jetzt schon ganz schön viel Zeit mit den Spielen verbracht.
Und ich habe ja, aber das ist doch gut.
Über das absolute Gegenteil von Peter seinem Brain Invest Game hier Into the Breach. Da muss ich ja noch anmerken, ich habe auch auf der Switch ein tolles Spiel gespielt.
Du darfst auch noch eins pluggen und dann machen wir noch ein bisschen Filme, Serien, oder?
Genau, da werde ich mich zurückhalten, ganz im Gegensatz zu der Liste, die ich habe natürlich den längsten. Tags hat von dem Spiel ja auch schon gesehen, fand's ja auch total begeistert. Ape Out habe ich auf der Switch in letzter Zeit relativ viel gespielt. Ich habe auf der Switch ein bisschen weniger gespielt als sonst. Und wenn, dann immer wieder nochmal Ape Out, was ziemlich dumm war, weil ich dachte eigentlich, ich suche mal was ganz Entspanntes, Schönes als Ausgleich zu Sekiro, ja. So wie ich es früher auch immer gemacht habe, dass ich halt dann, eigentlich bräuchte ich Yoshi's Crafted World, aber das kommt jetzt dann wohl doch noch in meine Sammlung. Aber nein, ich habe mir Ape Out ausgesucht, was einen ähnlichen Hassfaktor hervorrufen kann, wenn man möchte, zum Spiel. Man spielt einen Affen, also einen Gorilla, der aus seinem Gefängnis entkommt. Und zwar fängt's wirklich an, du bist in so einem Versuchslabor, glaube ich, und brichst dann aus und
das ist so Hotline Miami mäßig, oder so top down.
Es ist eine Mischung aus Hotline Miami mit Rhythmusspieleinlagen. Also mich nicht wirklich
mit Rhythmusspieleinlage.
Es hat weder was mit Hotline Miami zu tun, noch mit echten Rhythm Games. Aber was halt toll ist, das Spiel hat einen unglaublich geilen Soundtrack, der sehr schlagzeuglastig ist und deine Bewegungen als wie auch, weil du kannst nicht viel machen, außer deine Gegner zu packen, sie als Schutzschild zu benutzen oder sie zu schmeißen oder halt sie packen, Schutzschild und dann zu schmeißen, um auf Gegner drauf zu schmeißen oder sie halt eben gegen die Wand zu schmeißen, wo sie dann zerplatzen. In richtig schönen Blutlachen und die Arme und Beine, die dann wegfliegen, die kannst du auch wiederum nehmen und dann wieder schmeißen, genau. Also das Ganze ist halt aber auch ein bisschen physikbasiert, dass du halt, wenn du einen schweren Gegner auf einen leichten schmeißt, dann geht der leichte kaputt, aber wenn du den leichten Gegner auf einen schweren schmeißt, dann geht der leichte zwar kaputt, aber der schwere ist noch da.
Könnte man jetzt sagen, Christian, ohne dass das bös gemeint ist, ist ein ziemliches Schmeißspiel?
Es ist ein Riesenschmeißspiel.
Ja, was sagt man, die Schlagzeugbeats passen dann zu dem, wie du da rumschmeißt, oder wie?
Richtig, und das ist geil. Also es ist einfach so geil. Und das ist auch ziemlich stylisch gemacht. Du läufst halt dann durch so mehr oder weniger zufallsgenerierte Level, die sind recht stark vorgegeben, aber die Labyrinthe sind immer sind schon mal zufallsgeneriert und versuchst halt dann zu entkommen. Und nach 8 Abschnitten oder sowas kommt dann halt auch so richtig so End of Side A und dann spielst du Side B von der Platte und dann ändert sich auch dieses Schlagzeugmotto so ein bisschen, dass es erstmal sind so normale Drums und dann sind es mal ein bisschen so Militärdrums und dann spielst du nochmal in einem Hochhaus, dann kannst du die Leute auch aus dem Fenster rausschmeißen, das ist auch ziemlich lustig.
Aber das ist schon wieder so ein Spiel-Kunstwerk, gell? Also ich finde, es ist nicht nur Spiel, sondern es ist echt Digital Art. Also
genau, und deswegen habe ich, also es hat auch einen ziemlichen bei den Indie-Spielen guten Ruf bekommen und da stehe ich ja auch immer drauf, wenn es mal was gibt, was ganz was Neues macht und dazu gehört es halt. Es ist manchmal ein bisschen frustig, aber ansonsten Großen und Ganzen ein Riesenspaß.
Ape Out. Ich habe, glaube ich, den Trailer angeschaut und stimmt, das war auch geil vom Sound und so, wie du schon sagst.
Aber halt ein Schmeißspiel, ne?
Ein Schmeißspiel. Schön. Was passt jetzt? Jetzt brauchen wir da eine Überleitung. Ape Out, Schmeißspiel.
Ein bisschen kriege ich eine hin. Ich kriege ein bisschen eine hin, weil ich geguckt habe. Ich habe nämlich Venom geguckt.
Ah, ein Schmeißfilm.
wobei ich jetzt also fairerweise als Kurzkritik dazu natürlich fundiert und total subjektiv wie immer von den Nicht-Marvel-Filmen, also nicht von Marvel selber gemacht und so, fand ich Venom tatsächlich einen der besseren. Also ich habe mich zumindest bei dem Film gut amüsieren können und nicht nur fremdschämen wie bei DC üblich. Ja. Ich fand's eigentlich tatsächlich recht witzig.
Besser also als Spider-Man?
Nee, nicht besser als Spider-Man. So weit würde ich nicht gehen. Aber erstens mag ich Venom als Charakter wahnsinnig gern. Das hilft wahrscheinlich, ja. Es war ein netter Unterhaltungsfilm, den ich keinesfalls mit den Marvel-Werken, also mit den originalen Marvel-Filmen auf eine Stufe stellen würde in meinem persönlichen Ranking. Aber durchaus ein Anti-Helden-Superhelden-Film, den man, finde ich, anschauen kann. Ohne, dass man sich danach ärgert, dass man da jetzt irgendwie 1,5 oder 2 Stunden damit verbracht hat. Mhm. Du fandst ihn, glaube ich, nicht so gut, Christian.
Ich habe ihn noch gar nicht gesehen.
Du hast ihn noch gar nicht gesehen? Dann mach mal. Würde mich interessieren, wie du es siehst.
Ja, ich habe es momentan, ich sehe es nicht ein für den Film, wo ich mich bestimmt ärgern werde, 5 € zu bezahlen.
Also die Zeiten ändern sich, Christian, ganz klar. Hey.
Ich behaupte mal, dass die 5 € durchaus wert ist. Also ich habe die Blu-ray gekauft, weil ich ja diesen ganzen Marvel-Schund, egal wie schlecht er ist, auch Fantastic Four und sowas, habe ich ja auch auf Blu-ray.
Oh mein Gott.
Die letzten Filme, die ich aus historischen Gründen auf Blu-ray kaufe.
Bin ich schon selektiver geworden, ja.
Mich hat's, es sind bei mir tatsächlich nur noch die Marvel-Filme, weil ich jetzt sag, jetzt hier zumindest die Phase 3 mache ich jetzt noch voll mit allen Blu-rays. Ich finde, er hat was. Also man kann den durchaus gucken. Hier Eddie Brock ist halt ist ganz cool gespielt. Also so dieses leichtfertige und ich finde diese Symbionten halt einfach tierisch cool. Spielt da habe ich tatsächlich.
Spielt da Tom Hardy, oder? Den Venom?
Ja, genau, Tom Hardy. Tom Hardy mag ich eh.
Ist eh cool, ja.
Und er spielt das ganz nett. Es erreicht nicht, weil du gerade Spider-Man heranziehst. Also mit Spider-Man kannst du es nicht auf eine Stufe stellen, ja. Aber es ist auf jeden Fall Meilen cool. Über.
Also er wird doch wohl nicht besser sein als Deadpool.
Besser als Deadpool ist er nicht. Ich überlege mal gerade, ob man so von den Production Values, würde ich mal sagen, ist er sogar ein bisschen wertiger als Deadpool. Die
ja, der ist schon teilweise trashig. Ja.
Deadpool ist aber absichtlich trashig, ja. Also
die CGI ist halt einfach nur schlecht teilweise.
Und hier Colossus und so, ne? Nee, also Venom hat tatsächlich sogar nette CGs. Also das ist wirklich okay, wenn sich die Symbionten kloppen und sowas. Irgendwann siehst du zwar auch nur noch irgendwelche komischen Speichelfäden in der Gegend rumfliegen, aber wie gesagt, es fehlt natürlich jeglicher Tiefgang oder sowas, aber also er steht auf jeden Fall meilenweit über den besten DC-Filmen, die ich jetzt aus dem DC-EU gesehen habe. Ja. Und Ja, also ich würde mal sagen, er kommt nicht ganz an Deadpool ran, einfach weil Deadpool als Charakter fast nochmal eine Nummer cooler ist. Aber so als für eine eigentlich reine Origin-Story, für eine reine Origin-Story ist es halt eigentlich schon relativ cool gemacht. Also da gab viel CG, viel Verfolgungsjagden, viele Symbionten-Effekte und der Symbiont ist halt auch eine coole Socke, wenn man ihn immer seine Stimme immer hört, wie er halt quasi zu Eddie Brooke hier spricht, aus dessen Gehirn, ja.
Ist dann wenigstens Vin Diesel, oder?
Es ist eigentlich, ich bin mir fast sicher, dass es die gleiche Synchronstimme ist wie für Batman in the Dark Knight, also dieses, ne? Aber er kommt einfach cool. Also der Symbiont, okay. Ich mag den Symbiont. Ja,
ja, dann werde ich mir den auf jeden Fall anschauen, dann kriegst du meine Meinung.
Genau, und dann sagst du mir, dass ich überhaupt keine Ahnung habe.
Das kann ich dir auf jeden Fall sagen, egal wie ich den jetzt finde.
Das weiß ich, ja. und ich beschränke mich jetzt, ich habe übrigens gerade nachgezählt, Christian, mein Filmpeil ist genauso groß wie dein Filmpeil diesmal in der Liste.
Ja.
Natürlich ist es ungewöhnlich, normalerweise müsste der, egal.
Ich habe aber auch nicht alles aufgeschrieben.
Ich auch nicht. Ich habe schon ein paar Sachen rausgeschmissen.
Der Unterschied ist halt nur, der Philipp, der schaut sowas auch noch nebenher.
Ja, ich auch.
Das macht mir mal fertig.
Also, wobei das, nebenher schauen. Weißt du, was ich aufgeschrieben habe, das habe ich nicht nebenher geschaut.
Das meiste habe ich tatsächlich auch nicht nebenher geguckt, von denen, die ich jetzt gemacht habe. Und dann war ich natürlich noch, das schließe ich jetzt gleich an, dann habe ich meine zwei Filme durch, auf die ich mich beschränke. Ja, die andere, also die, über die ich mehr sage als einen Satz. war ich am letzten Sonntag mit unserem lieben Hörer Chris, der ist garantiert, wird es auch garantiert irgendwann anhören hier, waren wir im Kino und haben uns Pet Sematary angeschaut, also Friedhof der Kuscheltiere, das Remake.
Da hätte ich einfach Angst davor, obwohl ich ja den neuen Ace-Film, den finde ich ja total geil, aber ich glaube, dieser Pet Sematary, jetzt erzähl mal.
Pet Sematary, es war tatsächlich kein komplettes Remake, sie sind bei der Story ab einem gewissen Punkt abgewichen. Also die verlief in Details anders. Es war natürlich die gleiche Grundstory, die erzählt wurde. Also ich glaube, jeder weiß, ich spoilere da jetzt nichts, wenn ich sage, Pet Sematary geht es halt darum, hier, es ist ein alter Indianerfriedhof im Wald, auf dem irgend so ein frisch aus der Stadt herangezogener die Katze seines Kindes beerdigt und die Katze kommt dann eben etwas schlechter gelaunt, sage ich mal, von den Toten zurück. Und im Buch ist es dann so, durch einen schrecklichen Autounfall stirbt das eine Kind von der Familie, weil es vom Truck überfahren wird und er beerdigt dann halt auch dieses Kind und dieses Kind kommt zurück und meuchelt alle.
So, im Buch ist es im Film nicht so.
Ich habe gesagt, es gibt im Film einen kleinen Twist. Es ist wenn du das Buch kennst und den ersten Film gesehen hast, war ich durchaus überrascht, als der Twist dann kam, der anders verläuft als im Buch. Aber es ist keine ich mag jetzt nicht so viel spoilern, sonst krieg ich wieder einen Einlauf von Gregor. Aber
ja, stimmt. Oder ich muss die Alarmsirene machen vorher.
Ja, mach mal kurz die Alarmsirene.
Spoiler-Alarm.
Dankeschön, dann kann ich jetzt sagen, also es erwischt halt im Film die Tochter und nicht den Sohn.
Nein,
super.
Sag mal, Christian. Ich hatte tatsächlich den Punkt, deswegen sage ich war ein bisschen überrascht, ich hatte den Punkt tatsächlich nicht damit gerechnet, dass das passiert.
Großartig.
Ich habe ihn doch voll gespoilert. War wirklich gut. deswegen habe ich mir gedacht, ich muss jetzt auch auflösen, wenn du schon da rätst. aber sie haben, und jetzt versaue ich auch noch den Überraschungseffekt dabei komplett, sie haben das echt ganz nett gemacht, weil sie haben es so komplett wie im Buch aufgebaut, diese Szene, in der der Junge auf die Straße läuft und der Truck rollt an. Nur im neuen Film bremst er halt rechtzeitig, der Trailer kippt um und matscht die Tochter auf die Straße.
das ist ja schon lustig.
Andererseits, wenn du dir den Unfallhergang anguckst, fragst du dich schon, wie der genug gefunden hat, um das zu beerdigen, wenn da so ein Tanktruck-Trailer, aber egal.
Ja, aber das ist doch auch schon im Buch, der fährt ja auch mit voller Wucht über das
ja, ja.
Drüber. Ja. Nein, also, habt ihr den O-Ton angeschaut? Oder
O-Ton, ja, wir waren im Cinema hier. Ich glaube, auf Deutsch wäre komplett desaströs geworden zum Angucken. als Kurzkritik dazu, inhaltlich ist es für mich, der war nicht völlig schlecht gemacht, ja, aber es war für mich ein Beweis, dass es immer noch wahnsinnig schwierig ist, ein Stephen King Buch auf einen Film zu übertragen. Mhm. Und ich hab im Nachhinein tatsächlich ein bisschen mein Gehirn benutzt, man möchte es nicht glauben, und habe darüber nachgedacht, warum ist denn das eigentlich so? Ja, weil es ist jetzt nicht so, also Stephen King hat gerade die alten Bücher, die ich fand, die immer sehr intensiv, ja, mhm. aber sie sind jetzt nicht so tiefgründig, dass ich sag, du kannst das muss man doch eigentlich in einem Film darstellen können, ja? Also, aber ich glaube, das Problem ist, was mir jetzt wieder ganz drastisch auffällt, was er immer macht, gerade in den alten Büchern, die fangen eigentlich relativ normal an, ja. Und ich kann mich erinnern, als ich so 13, 14 war, habe ich mal ganz fasziniert auf so einem Klappentext von so einem Stephen King Buch gelesen, in die normale Welt sickert das Grauen ein. Und so beschissen diese Formulierung ist, es ist eigentlich genau das, was er tut. Er hat ein relativ normales Szenario, das alltäglich ist eigentlich. Und ja. der wirkliche Horror kommt dann so relativ langsam. Und in dem Film ist es halt so, es geht quasi ab Start los. Also der zieht in dieses neue Haus, wo dieser Friedhof nebendran ist, da ist noch überhaupt nichts passiert. Und alle haben schon irgendwelche schrecklichen, grauenvollen Visionen. Ja. Und dazu fehlt halt in dem Film auch wieder die komplette Gedankenwelt der Charaktere.
Ja.
Also
das hätte ich jetzt übrigens genannt, weil er das einfach so brillant in den Büchern macht.
Das ist der zweite Punkt. Also es gibt so ein paar Szenen, wo ich sage, okay, ich weiß jetzt, warum der das tut, aber seine Motivation ist mir komplett fremd und nicht nachvollziehbar, wenn ich dieses Buch nicht kenne. Ja? Und also es ist ja,
wenn wir ehrlich sagen, bei Es ist es ja auch nicht anders, weil das Buch ist ja auch, es ist halt auch mega lang, er lässt sich auch mega viel Zeit. Ja. Der Film ist cool, aber es ist halt, es wirkt halt unglaublich platt im Vergleich
dazu. Der Film hat doch auch, also jetzt der neue Film, der erste Teil, er ist ja sehr lose am Buch. Und das ist halt genau das Richtige. Also, weil das Buch, das ist halt,
wie ihr schon sagt,
es ist sehr subtil, ist sehr viel mit den Gedanken, mit den Charakteren, und du fieberst damit, wenn du sowas kannst nicht in den Film packen. Und dann, was nehmen sie dann? Dann nehmen sie die Grundhandlung von dem Buch, machen daraus einen Film, und jeder wundert sich, warum da eigentlich nichts übrig bleibt.
Ja, es ist genau das. Also das ist auch so hier bei Pet Sematary wieder, was übrig bleibt, ist dann eigentlich ein relativ platter Horrorfilm.
Ja.
Also
das passiert recht.
Was man ihnen sagen muss, sie haben mit ihren Bildern wirklich eine schöne Stimmung geschaffen. Ja? Also dieses bedrückende, bedrohliche von diesem Wald, auch wenn es mit relativ platten Mitteln herbeigeführt ist, so wie Nebel und Flüstern und so ein Scheiß, und teilweise auch begleitet von echt unterirdischen CG-Effekten. sie haben eine gute Stimmung geschaffen, und ich betrachte den Film auch gar nicht als kompletten Vollausfall. Ja. Aber es ist halt, gerade wenn du die Bücher kennst, ist es halt fast nicht möglich, diese Stimmung und diesen inneren Antrieb der Charaktere da so zu transportieren, dass es wirklich für jemanden, der die Bücher mochte, machbar ist, sag ich mal. Ja, den richtig gut zu finden.
Das ist schon richtig, was du sagst, weil genau diese ganzen Gedankengänge und so, das, was ja immer in den Büchern viel Platz einnimmt, das funktioniert im Film.
Ja, also ich meine, in den Büchern, nur als Beispiel, in den Büchern, der hat ihm ja sein Nachbar, hat ihm auch im Film ja diesen Friedhof gezeigt, ne, der Ältere. Und in den Büchern führt er ja ganz lange Diskussionen auch mit dem drüber, oh, hat denn da schon mal jemand einen Mensch beerdigt und was weiß ich was, und die philosophieren sich da einen auf, ja, über alles Mögliche. Und deswegen, wenn ich mich recht erinnere, knockt er ja mit irgendwelchen Medikamenten den Nachbarn dann auch aus, bevor er darauf geht, seine Tochter irgendwie vergraben, ja. Das macht er im Film auch, nur kommt es total out of the blue, mehr oder weniger.
Ja, weil du gar nicht, genau, du weißt gar nicht,
wo also, er geht halt zu diesem Haus rüber, das eigentlich weit genug weg wäre, dass er sogar heimlich da hoch hätte gehen können. Und schüttet ihm halt irgendwas in den Whisky, und der andere pennt dann am Lagerfeuer ein, und dann denkst du so, ja, Das war aber
Hauptsache, die Szene ist drin, oder?
Ja, ja, also sie haben sich versucht, total nah ans Buch zu halten bei einigen, bei diesen ganzen Key Facts, außer dass halt die Tochter statt dem Sohn, ne?
Ach ja, Spoiler ist jetzt wieder vorbei. Das Problem ist, man kann so einen Spoiler nicht beenden. Man kann nur.
Das ist schwierig, ja. Also wir machen irgendwie Time Notes irgendwie rein. Ja, aber
da habe ich jetzt aber keinen Bock.
Ja, und also das ist einfach von der Zusammenstellung her wahnsinnig schwierig. Und ich glaube auch immer noch, es funktioniert in einer Stunde 40 sowieso nicht.
Nee.
Das ist viel, viel, viel zu kurz. Und bei diesen langen Filmen, wie es gab ja hier von The Stand, das letzte Gefecht, mal so ein Fernsehfilm, Vierteiler,
ja, den liebe ich aber, der ist geil.
Ich liebe den auch, aber es ist halt eine totale Low-Budget-Produktion.
Voll, aber ich kann euch sagen, welchen Film ich mega geil finde, der auch einfach gut funktioniert zu verfilmen, der auch halt lange ist, ist The Green Mile.
Ja, The Green Mile geht, weil da ja... Also Green Mile ist ja so ein, ist auch eine Geschichte von ihm, die ich sehr, sehr gerne mag, aber ist ja streng genommen keine Horrorgeschichte.
Richtig, ja.
Er hat ja so eine, seine Phase zwischendrin, wo er eher normale, leicht übersinnliche Geschichten erzählt hat als Horrorgeschichten bis hin zu stinklangweilige Geschichten.
Ja.
Also hier dieses Hearts in Atlantis oder sowas, was er mal erzählt, das war das langweiligste Stephen King Buch, das ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Ich habe das Buch gelesen und habe gedacht, hey, wann geht's denn jetzt los? Wann geht's denn jetzt los? Und das Buch war vorbei und es ging nicht los. Ja,
krass.
Und, aber,
ja, The Green Mile ist kein Horror, das ist richtig. Was Green aber Mile voll spannend ist. Eine
Geschichte.
Ist das aber was da krass ist.
Oder ist das nur eine Kurzgeschichte
eigentlich? Es ist ein Buch. Ich habe nämlich ich habe den Film schon vor längerer Zeit gesehen und habe das Buch vor nicht allzu langer Zeit auch nochmal gelesen. Was ich da krass finde, ist, dass da der Film sich unglaublich nah am Buch hält.
Ja,
das ist total.
Da geht's aber. Da geht's das ist aber
wie ein richtig Drehbuch geschrieben. Krass, cool. Hammermäßig, wirklich.
Da geht's aber richtig gut bei der Geschichte.
Ja.
Und also so gerade von seinen alten Horrorgeschichten, auch der Nebel und sowas.
Oh, Dreamcatcher.
Oh, ganz schlimm.
Der Film Dreamcatcher ist ja Katastrophe. Ja.
Das ist eine absolute Totalausfall. Ja.
Absolut. Also, aber die Verurteilten ist doch auch eine Stephen King-Geschichte, oder?
Ja. Ja, das ist eine Novelle gewesen.
Ja.
Ich habe bisher nur übrigens, ganz Film wichtig.
Unglaublich geil.
Ja, da ist geil. Da habe ich bisher nur die Novelle gelesen. Ich habe den Film immer noch nicht gesehen, obwohl das glaube ich immer noch.
Schon vor vielen, vielen Jahren, dass du
den immer noch nicht. Aber ich habe die Novelle vor kurzem gelesen und die ist schon mega geil.
Also der Film der Film ist auch gut, aber das ist auch eine Geschichte, die sich für diese Erzählform eignet.
Ja. Du hast schon recht, je mehr Horror, desto...
Den bei IMDb, oder?
Erst, der war mal lange Zeit auf Platz 1 bei IMDb.
Ja, was auch immer, aber er ist auf jeden Fall top, mindestens top, denn da gehört er auch hin.
Aber Philipp, du hast recht, je mehr Horror, desto schwieriger wird es wohl, das zu verfilmen. Es gibt doch auch Carrie, da gibt es doch auch einen Original und den neuen Film.
Sind beide scheiße.
Ja. Das ist hammermäßig. Also ich glaube, sobald sind die...
Firestarter, hier Feuerkind, genauso ein Desaster. Ja,
wenn dann so sowas wie Christine oder Rea M., die so richtig scheiße sind. Die sind so schlecht, dass sie schon wieder gut sind.
Ja, weil das Problem ist, ich glaube, in den Filmen meinen sie immer, sie müssen da, weil das steht ja Stephen King drauf, sie müssen da den Mega-Horror sofort abliefern, anstatt das wirklich, wie der Philipp schon sagt, ein bisschen aufzubauen, um ein bisschen ruhiger anzugehen.
Ja, das schaffen sie aber in der Zeit nicht, weil dafür passiert in den Geschichten einfach so viel. Ja. Dann müsstest du Überlänge-Filme machen und es lohnt sich bei den Verfilmungen nicht. So gut laufen die nicht im Kino.
Ja, Rasenmähermann war auch so ein Totalausfall.
Aber hatte ja der Film auch mit der Geschichte überhaupt nichts zu tun.
Was ja normalerweise förderlich ist. Aber ich fand den Nebel, den Film, der hat mir sehr gut gefallen. Da bin ich aber auch einer der wenigen, glaube ich.
Den letzten jetzt, oder?
Ja.
Den habe ich, glaube ich, nicht mal zu Ende geguckt.
Thomas Jane halt.
Den habe ich nicht mal zu Ende geguckt, glaube ich.
Echt jetzt? Ich fand den richtig
gut. Ich fand den total scheiße auch. Aus irgendeinem Grund. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern.
Ich finde auch das Ende so richtig geil. Das Ende ist so richtig fies.
Ja, aber ich glaube, da sind wir bei Stephen King einig. Das ist schwierig, das kann gut gehen. Sowas
was wie da übrigens ging auch nicht. Wisst ihr, was anscheinend gut funktioniert? Obwohl ich da noch gar nicht viel geschaut habe, er macht ja immer mehr, viele Sachen werden jetzt als Serien gerade herausgebracht. Er arbeitet ja viel mit Hulu zusammen. Und da gibt es ja diese Mr. Mercedes Trilogie, Tax, Aufwachen, ja. Mr. Mercedes. Diese Hodgins Trilogie, das sind ja eigentlich eher Krimis.
Wollte gerade sagen, ist aber auch eine Geschichte, die mit Horror gar nichts zu tun
richtig,
hat.
Richtig,
danke. Du sprichst jetzt gar nicht zu mir.
Danke, ja, da kommt im ersten von den drei Büchern kommt ein Mercedes vor, auf jeden Fall.
Ach so.
Genau. Und er heißt auch Mr. Mercedes, der erste Roman von den drei. Und dann hat er jetzt auch eine Castle Rock Serie, wo es jetzt, glaube ich, Staffel 2 sogar gibt.
Und
auch
die soll, glaube ich, gut sein, ja?
Ja, ja, ja. Und dann hast du auf der anderen Seite hast du wieder so Serien wie The Dome, die wieder so ein totaler Vollausfall sind.
The Dome ist absoluter Ausfall, obwohl das
diese Netflix-Filme wie Gerald's Game, den fanden auch einige gut, aber ich fand den voll.
Nee, hat mir auch nicht gefallen. Also Stephen King-Verfilmungen bleiben schwierig.
Ja, ja, ja.
Was allerdings tatsächlich auch an den Vorlagen und am Inhalt der Vorlagen liegt.
Klar.
Dafür jetzt zum Abschluss, sonst rede ich so lang und ihr kommt dann zu kurz.
Ich habe eh nichts geschaut, deswegen.
Achso, ich bring noch zwei Überraschungsfilme rein, die mir eigentlich relativ gut gefallen haben, die ich auch auf Netflix entdeckt habe. Sind, glaube ich, irgendwelche Netflix Gumpenhausen-Produktionen. das eine war Parallelwelten.
Ja, den habe ich noch auf der Liste. Ja.
Ist wieder ein selten depperter Titel. Ja. Ist im Prinzip so eine Mischung aus Butterfly-Effekt und Donnie Darko von der
Stimme. Ich musste auch nachgucken, weil ich habe bei dir eine Liste
Parallelwelten.
Ja,
wie heißt der Original? Heißt der halt ganz anders?
Oder? Ja, es geht prinzipiell darum, also es ist jetzt ist kein großer Spoiler, Gregor, du kannst zuhören. eine Frau, so klassisches Theme, eine Familie zieht in so ein Häuschen, ne? Und in dem irgendwie in der Vergangenheit was Schreckliches passiert ist und die Frau findet einen alten Fernseher und stellt dann irgendwie durch Zufall fest, dass sie über den Fernseher mit dem Jungen kommunizieren kann, der genau 30, keine Ahnung wie viele Jahre vorher in dem Haus gelebt hat und die warnt ihn davor, dass er umgebracht würde. Ja. Und
das verrät auch schon der Trailer, genau.
Ja. Das verrät auch schon der Trailer und dadurch, dass sie ihn warnt, nachdem der sich irgendwie so in ihrem Jugenddunstkreis bewegt hätte, in ihrer Clique der Kinder oder so sozusagen, ändert sie ihre eigene Geschichte und sie wacht dann quasi auf und sie ist nicht mehr mit ihrem Mann verheiratet, sie hat kein Kind mehr und so weiter.
Ja.
Und sie versucht dann quasi ihre eigene Vergangenheit wiederherzustellen.
Okay.
Und der hat, also das ist keine Hollywood-Produktion von der Qualität her, aber war eigentlich recht unterhaltsam anzugucken.
Weißt du, warum ich den geil finde? Das ist ein spanischer Film, wie ich gerade sehe.
Genau, das ist ein spanischer Film.
Die, finde ich, sind ja sowieso ihre eigene Art. Ich mag spanische Filme.
Nee, aber den kann man durchaus angucken. Hat auch so einen
Spanier. Netflix, oder?
Parallelwelten. Netflix. Hat auch was nicht von Donnie Darko, wie ich vorhin gesagt habe, da war ich gerade falsch, von Frequency.
Ja, ja.
Also ist aber eigentlich ein ganz cooles Theme.
Ja, und es geht auch ein bisschen so um Butterfly, also nicht um den Film Butterfly-Effekt, sondern
es ist so ein Butterfly-Effekt, genau. Ja. Sie ändert eine Kleinigkeit, dieser Bub wird halt nicht umgebracht. Und
schauen wir am Wochenende, habe ich mir gleich notiert.
Genau, und dann der zweite Überraschungsfilm, den ich geguckt habe, war Demolition.
Nein.
Das hört sich schon mal.
Demolition ist überhaupt nicht das, nach was es klingt. Ist auch Netflix, glaube ich. Deswegen war ich vorhin bei Donnie Darko, weil ich da schon vorausgedacht habe, mit Jake Gyllenhaal. Mhm. Und zwar spielt er einen Investmentbanker, dessen Frau stirbt. Und der irgendwie danach, also ich glaube, in der Filmbeschreibung stand, er demontiert sein eigenes Leben oder zerstört sein eigenes Leben. Das ist so ein bisschen so die Story, eigentlich fast ein bisschen zu emotional, dass ich es gucken würde, aber diese Mischung aus Trauer und er stellt halt irgendwie dann fest, nachdem seine Frau tot ist, er hat sie eigentlich überhaupt nicht geliebt.
Wird als Comedy geführt hier, Genre Comedy.
Also Comedy, dafür finde ich es jetzt ein bisschen zu düster. Ja. Mhm, er hat zwar durchaus komische Aspekte, weil er halt wirklich, also er du siehst so, also wie er so langsam so ein bisschen austickt und ich würde mal sagen, verrückt wird. Und er macht da ganz schräge Dinge. Und es ist einfach, der war einfach interessant zum Anschauen.
Der spielt auch immer ganz witzig, also das könnte ich mir dann schon da vorstellen.
Ja, Jake Gyllenhaal passt da auch recht gut in die Reihe.
Aber es ist faszinierend, wie Netflix jetzt die ganzen Schauspieler alle hier aufsaugt, hier den John Malkovich und den, wie heißt er, Gyllenhaal.
Naomi Watts spielt auch mit.
Die Naomi Watts auch spielt mit, genau. Mit dem Maler, mit diesen Bildern, wo die Leute reingesaugt werden, da. Gar schon rein, wie der hieß. Velvet Buzzsaw
oder so. Ja, sowas.
Riesen Scheißdreck war das auch.
Also Netflix kann ich mal empfehlen, anzugucken, die beiden, wenn man sich drauf einlassen will.
Schön, wenn mal was Gutes auch bei Netflix.
Also hier. Mirage heißt nämlich Parallelwelten, heißt irgendwie im Original Mirage, deswegen war ich da so verwundert, weil ich habe den schon auf meiner Watchlist, aber war noch nicht in der Laune, weil der Trailer sah zwar ganz okay aus, aber dann doch irgendwie zu
Fernsehproduktion. Ja, es ist keine Hochglanzproduktion, ja. Mhm. Aber das sind ja diese spanischen Filme öfter und der finde ich, der hat so ein...
Ja, aber die haben schon sehr guten, die spanischen Filme können schon, ja.
Die können gut sein, die können auch bei mir voll in die Hose gehen, ja. Aber der hat mir gefallen. Also der hat tatsächlich Spaß gemacht zum Angucken. Hatte jetzt natürlich auch keine weltbewegenden neuen Erkenntnisse. Also ich gehe da nicht mit einem geänderten Blick aufs Leben raus. Aber ich finde, das kann man durchaus machen.
Für den geänderten Blick aufs Leben hast du ja deine Marvel-Filme. Da kommt jetzt dann bald Endgame, oder? Dann ist ja sowieso alles over. Yes. Über den sprechen wir dann auch nächstes Mal, oder? Endgame werdet ihr auch schon gesehen haben.
Ich werde ihn nicht gesehen haben, glaube ich, ne?
Ich glaube es auch noch nicht.
Ja. Echt nicht?
Na doch, ich werde mir schon relativ zeitnah im Kino anschauen, aber wer weiß, wann wir casten.
Meine Kinobegleitung weigert sich, 3 Stunden lang sich ins Kino zu setzen und wäre gleichzeitig beleidigt, wenn ich ihn vor ihr sehe. Das ist so ein bisschen ein Interessenskonflikt.
Ah, verstehe.
Schwierig. Dieses Problem müssen wir noch auflösen.
Darf ich noch was fragen,
Fips? Ja.
Du hast auf deiner Liste Get Out, aber in Klammern.
Damit es nicht rauskommt.
In Klammern.
Nee, Parallelwelten ist mittlerweile nicht mehr in Klammern.
Damit es nicht rauskommt, sehr gut. Ja.
Also in der Version, die ich jetzt mal vor einer Stunde, 3 Stunden geöffnet habe, war Parallelwelten nicht mehr in Klammern.
Okay.
Aber Philipp? Get Out noch.
Philipp ist gerade gemutet. Möglicherweise macht der Kater gerade Unsinn.
Vielleicht hat er sich jetzt...
Entschuldigung. Jetzt bin ich wieder da. Nein, ich hatte die tatsächlich beide in Klammern. Bei Parallelwelten lag es allerdings lustigerweise tatsächlich daran, ich schreibe mir immer zwischendrin auf, wenn ich was geguckt habe, dass ich es nicht wieder vergesse, ja, die Titel. Ja. Und bei Parallelwelten habe ich den Film danach tatsächlich nicht mehr mit dem Titel in Erinnerung gebracht. Und das habe ich gestern Abend auf Netflix gesehen. Ach kacke, Parallelwelten war ja der, natürlich, den willst du schon was dazu sagen. Und Get Out war tatsächlich auf meiner Liste, aber ich weiß ums Verrecken nicht mehr, welcher Film das war. was natürlich nicht was über die Qualität des Filmes sagen kann.
Ich habe ihn leider noch nicht gesehen in Get Out und er soll ja so geil sein. Es gibt ja den neuen, diesen Wir oder ja, Wie.
Ass. Oder Ass. Ass ja, oder Wir. Auf Deutsch heißt er Wir, ja. Und der geht richtig ab und den habe ich leider nicht geguckt.
Wie heißt der Regisseur?
Weiß ich nicht.
Ich habe jetzt gerade tatsächlich gegoogelt, okay, das war dieser Rassisten-Film.
Da spoilern wir nichts, ich muss den unbedingt noch schauen. Ey.
Also mich hat er offensichtlich, aber jetzt, wo ich ihn sehe, kann ich es auch bestätigen, bei mir hat er keinerlei Eindruck hinterlassen.
Jordan Peele ist der Regisseur, genau.
Jordan Peele, genau.
Ja, der hat ja bestes Original.
Ich jetzt gleich schon mal, du hast einfach keine Ahnung.
Er hat jemandem, der From Software Spiele mag, das ist schon deprimierend.
Er hat zumindest bestes Originaldrehbuch bekommen bei den Oscars. Originaldrehbuch ist meist noch eine Auszeichnung, die nehme ich auch ernst bei den Oscars. Da ist normalerweise schon was dahinter dann.
Nee, der hat, ich glaube, das hat er auch selber geschrieben, oder? Das
Drehbuch? Also ja, IMDb hat 7,7 von 10.
Ja, das ist gut.
Ja? Das ist okay.
Für Filme, ja.
Für Genrefilme. Also Horror ist kein Mainstream, gell? Muss man halt schon sagen.
Ist völlig richtig, ja.
Und und Get Out ist noch mehr Mainstream als wie Us, was ich gehört habe. Us ist ziemlich gnadlos teilweise.
Ja, aber es wird aber dauern, dass Mystery und Thriller auch bezeichnen.
Andererseits muss ich kurz sagen, dass The Walking Dead 8,3 hat auf IMDb, ne? Also die Relation.
Das liegt aber an den ersten Staffeln. Das macht
aber es ist ja auch ein Scheißdreck. Und Get Out ist auch weniger Horror. Ist eigentlich auch kein Horror.
Oder ist eher Thriller.
Ist mehr Thriller.
Ja. Ist mehr ein Thriller, ja.
Aber Jordan Peele ist auf jeden Fall der Typ, der hier Regie führt und das Drehbuch schreibt. Also der weiß
genau. Schon. Also ich kann eine Empfehlung aussprechen für
Cooler Get Out. Cooler
Typ. Das ist eine geile Sau.
Get Out, und den hat der Philipp geschaut und er hat keinen Eindruck hinterlassen, sodass er ihn gleich wieder vergessen.
Also darf ich tatsächlich.
Das Einzige, worüber man sich streiten könnte, wäre das Ende. Das ist ein bisschen
arg. Über das wir jetzt nicht sprechen.
Nein.
Das lassen wir bis ich fand tatsächlich im Vorfeld, jetzt wo ich auch nachgeguckt habe, was es denn war, ich fand tatsächlich die Prämisse eigentlich recht interessant. Und ich meine auch, dass mir der Anfang relativ gut gefallen hat, aber irgendwann hat er mich verloren. Das kommt einfach vor.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Fips, warst du mit deinem Film hindurch? Weil ich sehe da einen Titel in deiner Liste. Wir haben den auch angeschaut. Santa Clara Diet.
Ach, Santa Clarita Diet, diese ja. Serie, die schaue ich ja schon seit Anfang an.
Ja, ich finde, es ist nett, aber jetzt irgendwie mit der aktuellen Staffel, wo ist sie Netflix, angeblich geheilt ist, Netflix, ja, mei.
Nix Spoilern, Taxi.
Welche Staffel bist denn du?
Die aktuellste, oder? Das ist doch die allerneueste, die jetzt gerade frisch rausgekommen ist.
Das hat aber mit Heilen nichts zu tun.
Ja, aber es ist ja, ich darf ja nicht spoilern. So anders.
Das diskutieren wir mal offline.
Ja, also Santa Clarita Diet, ich schau dir alle drei.
Ich habe erst die dritte Folge erst geguckt und ich finde es genial, deswegen steht es bei mir aber noch nicht drauf, weil ich es noch nicht durch habe.
Ich schaue die auch immer. Also Santa Clarita Diet ist eine großartige Serie.
Ich finde es großartig.
Wenn man was mag, sagt mal kurz, ich kann mir gar nichts vorstellen.
Zombies, Timothy Oliphant oder...
Oh fuck, Zombies, ehrlich, und ich habe es noch nicht gesehen.
Nein, das ist ein bisschen eine andere Story. Zombie-Story, die ist
eine unglaublich überzeugende Drew Barrymore, was ich nicht gedacht hätte.
Ja, ja, und die gibt's noch, okay. Die ist tatsächlich ziemlich absurde Geschichte, ja. Aber die macht gerade deswegen Spaß, weil es halt es ist definitiv mehr Comedy als irgendwas anderes.
Ja. Doch mal wieder Netflix schauen.
Schön düster halt auch, schön düstere Comedy auch.
Schwarzhumorig auf jeden Fall. Timothy Oliphant glänzt mit Granaten, Overacting. Ja.
Den finde ich einfach nur cool, weil er Oliphant heißt.
Ja, das ist sowieso super.
Der Name ist Oberhammer.
Außerdem hat er Hitman gespielt, ne? Und?
Ja, er heißt Oliphant. Wenn das kein Künstlername ist, weiß ich
nicht. Der hat Hitman gespielt.
Der hat auch bei der Hard mal den Bösewicht gespielt, bei der Hard 4.
Oder stimmt, ja.
Auch nicht toll.
Nee, hat der Herr der Ringe mitgespielt auch.
Ist definitiv kein großer Schauspieler, aber ich weiß,
Herr der Ringe war der größte Schauspieler.
Philipp, jetzt bitte, du hast meinen Oliphant-Witz nicht verstanden, warum ich Oliphant geil finde.
Ah, ja, doch, ist schon gut.
Es war sogar der größte Schauspieler, der mitgespielt hat.
Der allergrößte.
Er hat aber wirklich viel gemacht, der größte Schauspieler.
Ganz schön kaputt gemacht.
Es ist spät, merke ich gerade.
Ja, aber Legolas ist über ihn drüber gerutscht.
Ich mochte übrigens als Nachtrag, meine Güte, es wird wirklich spät. Ich mochte übrigens auch die ersten Staffeln von Justified sehr gerne, seine letzte Serie.
Sagt mir gar nichts.
Hat er so eine halbe Selbstjustiz, Texas Ranger Geschichte, die war aber eigentlich ganz cool.
Der Philipp wieder mal was nebenbei schnell durchgezogen.
Ja, schnell nebenbei durchgezockt.
Ja, nice. Ich finde ja, dass der Tax, den haben wir jetzt am Anfang, haben wir ihn gedisst wegen seinem Mikro, aber langsam funktioniert es ja, oder?
Dich
ja,
hat es nicht überzeugt, jetzt die letzte Staffel, oder was?
Ich schaue ja nur nebenbei mit und irgendwie konnte ich nicht so richtig mitlachen. Ich fand die Staffeln davor oder die Folgen besser irgendwie.
Okay. Sie setzen, was die Absurdität angeht, nochmal einen drauf.
Ja, genau, genau.
Das finde ich aber bei der Serie nicht als negativ. Weil bei der Serie, die muss so absurd sein, sonst ist es nur noch Schwachsinn. Aber wenn sie absurd ist, ist ja absurder Schwachsinn und dann geht schon also, wieder.
Ja, ich berichte ja nochmal gerne. Ich habe ja noch ein paar Folgen vor mir.
Wie sie das immer noch, also wie sie die Nazis töten, um dass das noch
nicht hochgeritten ist. Das ist ja für einen guten Zweck.
Also. Genau. Ah, das ist schon geil.
Die Nazis töten ist super.
Also es scheint absurd zu sein, okay.
Apropos Nazis töten.
Ja, lief Iron Sky 2 schon? Lief der schon?
Ja. Meiner Liste.
Und warte mal, ich glaube, der Tax wollte noch Iron Sky 2, den haben wir voll verpasst, ne? Den wollten wir eigentlich zusammen anschauen.
Ja.
Und dazu podcasten. Und was haben wir gemacht? Nix. Nichts, gar nicht. Gut, dann schauen wir vielleicht mal, wenn er dann mal hier zu streamen
ist. Dann in der Nachkrise, ja.
Aber du wolltest was von Nazis töten sagen, Christian. Ich glaube, du hast nämlich hier was geschaut, wenn ich den Namen...
Genau, also ich beschränke mich auch auf zweieinhalb Ernennungen aus meiner Liste, aber wegen Nazis töten, Overlord habe ich mir jetzt endlich angeschaut.
Mhm.
Operation Overlord. Und ja, er ist nicht das Brett, was ich mir erhofft habe, aber er ist gut. Und ich weiß jetzt nicht, wem ich von euch ihm da am besten empfehlen kann. Ich glaube wahrscheinlich dem Fips, weil diese Nazi-Zombie Über-Soldier-Generierungsexperiment-Geschichte doch.
Das mag der Philipp. Das ist
ehesten so noch was für ihn ist. Ansonsten, was halt traurig ist, der Film fängt an als ein relativ guter Kriegsfilm. Und zwar Kriegsfilm, nicht Antikriegsfilm, sondern Kriegsfilm. Da sind die Amis, die die Helden und die Nazis, die halt die Dreckschweine und die müssen alle sterben. Mhm. Aber die und die Amerikaner haben halt ganz schlechte Karten vor dem D-Day. Es spielt irgendwie 2 Tage vor dem D-Day und die sind halt dabei, halt sind ein paar von diesen Sonderkommandos, die abgeschmissen wurden, um halt die Kommunikation der Nazis lahmzulegen zum D-Day. Und werden halt dann unter Beschuss abgeschossen und das ist ziemlich eindrucksvoll gemacht. Da sieht man auch den Produktionswert. Und dann landen die halt in Frankreich und in irgendeinem französischen Kaff, wo sie halt in der Kirche, unter der Kirche eben diese Experimente durchführen, weil dort ganz komisches Glibberzeug in der Erde ist, mit dem man Tote wieder wecken kann, beziehungsweise wenn man das Lebenden einspritzt, werden die zwar doof, aber zum Übersoldaten. Was bei den Nazis das Beste ist. Das bei doof macht nichts mehr.
Merkt keiner mehr, fällt nicht auf.
Uber Soldiers. Und ja, also er verliert sich so ein bisschen am Anfang eben mit dieser Kriegsgeschichte. Und am Ende, die Nazi-Zombies kommen gar nicht so zum Vorschein, wie ich es mir gehofft hätte. Bleibt aber trotzdem ein ziemlich schöner, blutiger, spaßiger Film.
Also für den Philipp schon was.
Mit viel Klischees.
Den werde ich mir garantiert noch angucken, ja.
Auf jeden Fall kann man das mal angucken, genau. Weitaus weniger Mainstream und wesentlich mehr abgefahren ist Assassination Nation, was ich mir angeschaut habe.
Zweimal S in dem Namen.
Genau. Zweimal S und zweimal Nation.
SS Nation Nation.
Genau. Und so ungefähr ist es
auch. Wo hast du den angeschaut?
Ich habe mir den geliehen auf Prime. Nicht auf Prime, sondern auf Amazon Video halt. Okay. Weil ich hatte auch überlegt, mir die Blu-ray zu kaufen. Dann war ich mir aber nicht so sicher, weil die Kritiken so gemischt sind. Der kam bei diesen ganzen Festivals unglaublich gut an, weil er halt so originell ist und zum Beispiel für moderne Filminterpretation von feministischer Rache Filmen und sowas und hat mich schon gereizt, auch der Trailer hat mich gereizt und habe ich mir aber doch nicht gekauft, sondern nur geliehen, Gott sei Dank. Was auch sehr gut war, weil sowas schaut man sich nicht mehrmals an, glaube ich. Er war nicht schlecht. Und es geht um eine Runde jugendlicher Mädchen auf der Highschool, irgendwie letztes Jahr in der Highschool, die halt also ihr Leben fristen in irgendeinem relativ kleinen Kaff in Amerika, die meiste Zeit damit verbringen, auf Video irgendwie hier auf ihrem Handy Instagram-Videos von sich beim Saufen und Vögeln oder sowas rumzuschicken. Und alles so ein bisschen dann so Post-Privacy und Geschichten daherkommt und dann fängt es halt an, dass manche Leute in dieser Stadt gehackt werden und die Daten ihrer Computer oder ihrer Mobile Phones offengelegt werden, rumgeschickt werden. Angefangen vom Bürgermeister, der so ein großer Schwulenhasser, ein bekennender Schwulenhasser ist, wo dann halt Videos veröffentlicht werden, wie er sich quasi vom Typen halt durchvögeln lässt oder einen bläst und so und in Frauenklamotten. Darum steht, wo er sich dann auf offener Bühne bei der Pressekonferenz erschießt. Also schon ziemlich cool gemacht und dann geht's halt die ganze Zeit darum, ja, hat er auch verdient, der Typ, ja, schwulen hast du sein, aber selber schwul sein, bla bla bla. Und dann wird's halt grenzwertig, dass ein Lehrer fast gelyncht wird vom Mob, weil er Fotos von seiner Tochter in der Badewanne auf dem Handy hatte und sie ihn dann als Päderast quasi hängen wollen. Und geht dann weiter, dass eines von den Mädchen sich in dem Vater von dem Kind, wo sie Baby gesittet hat, irgendwie verliebt hat und die haben sich halt Nachrichten geschrieben die ganze Zeit und sie hat ihm dann die ganze Zeit Fotos geschickt von ihr. Ist zwar nie was passiert, aber sie hat ihm halt immer halbnackte Fotos geschickt. Und das kommt halt auch raus und daraufhin wird sie halt komplett verstoßen und ihre Freundin halten zwar zu ihr und dann geht halt die Jagd auf diesen Mädchen los und dann geht es eigentlich nur noch darum, dass die ganze Stadt sie töten wollen und sie halt sich an dem Waffenarsenal der Männer dann irgendwie Zugriff kriegen und dann halt alle abknallen. Sehr wirr. Was das Ganze dem Oberhammer aufsetzt, ist die Subtilität. Sagt man das? Ja.
Subtilität. Ich schau mal.
Also der Film ist sehr subtil in seiner Wortwahl der Kleinstadt. Die heißt
Subtilität,
nämlich,
ja.
Sie heißt nämlich Salem. Und dann merkt
man, ist ja doch eine King-Verfilmung.
Ja. Nee, ich dachte Rob Zombie. Und da merkt man das halt. Aber nichts Halbes, nichts Ganzes. Er ist schön blutig, aber er ist so, viele Sachen erschließen sich mir nicht. Da bin ich vielleicht zu alt, weil das ist vielleicht
was
doch
ist da das, mehr. Was ist dieses Instagram?
Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Wie viel Gramm so ein Insta wiegt, weiß ich halt auch nicht. Aber mal was extrem anderes.
Und Assassination.
Nation. Assassination.
Ein Thriller.
Ein Thriller, so ein bisschen.
Okay. Thriller.
Und er erzählt halt komisch seine Geschichten.
Aber der wirkt gar nicht so abgefahren, aber anscheinend, wenn du es sagst.
Ja, doch, ziemlich. Mhm. Doch, der war. Und der hat mich, also er war auf jeden Fall so, dass er mich nicht bewegt hat, aber er bleibt in Erinnerung. Und das schafft halt alle, die der Film. Nicht, weil er halt einfach scheiße war und auch nicht, weil er halt besonders gut war, sondern halt einfach, weil er was Besonderes war. Mhm. Wer sowas mag, sollte sich das anschauen.
Okay, du wolltest noch über einen halben Film zusätzlich
sprechen. Naja, genau, wenn ich schon auch mal im Kino war und nachdem ich den Pet Sematary sausen lassen musste mit dem Fips und mit dem Chris, weil ich mit anderen Kumpels ausgemacht habe, wir gehen in Shazam, habe ich mir Shazam angeschaut.
In das der Hoffnung. Ist ganz kurz für mich nochmal, das ist nicht
der Film. Wo man den Superhelden ruft,
oder? Das ist nicht der Film mit dem blauen Will Smith.
Nein, das ist Aladdin.
Ja, genau. Für mich nochmal wichtig zum Wiederholen.
Um es so geil zu machen, Shazam ist eigentlich ja Captain Marvel. Shazam, die ist eine Comicfigur von DC, die irgendwie eine Woche nach Superman erfunden wurde. Nein, Schmarrn, stimmt ja gar nicht. Captain Marvel, ich erzähle das, was ich lieber weiß. Nein, Shazam wurde erfunden und der hieß am Anfang Captain Marvel. Und Captain Marvel ist ja bekanntermaßen diese Tussi, die vor ein paar Wochen im Kino war von Marvel Studios, die ja Marvel Studios erfunden hat. Aber Captain Marvel gab es wirklich früher, vor anderen Captain Marvel.
Ich kapiere das alles nicht, okay. Verstanden.
Und die haben sich dann in Ewigkeiten um die Namensrechte gestritten und DC hat die dann aberkannt bekommen, die musste sie an Marvel geben, aber Marvel muss halt auf jeden Fall diese Comicfigur weiter am Leben lassen, ansonsten fallen die Rechte für Captain Marvel wieder zurück an DC. Mhm. Weil der Name Captain Marvel nicht so ohne weiteres an der Marke, also an der Firma Marvel Studios hängen kann. Das haben wir damals eigentlich, aber...
Muss kein Mensch verstehen, Peter.
Muss man nicht verstehen, aber eigentlich ist es ja eine Frau, habe ich jetzt da gemeint. Das habe ich
gelernt. Ja, aber nur bei Marvel. Bei Marvel ist der Captain Marvel eine Frau und da ist es eigentlich, also bei DC ist es ein Kind, das auf den Zauberer Shazam trifft, der ihm seine Macht überträgt, um gegen die sieben Todsünden, die Welt vor den sieben Todsünden zu bewahren. Und damit, also um sich zu diesem Superheld zu verwandeln, muss er das Wort Shazam sprechen. Mhm. Und dann wird er zu einem muskulösen Erwachsenen, was halt den ganzen Film eigentlich ausmacht, dass es der kleine Junge wird groß. Es gibt auch eine ganz tolle Big-Referenz in dem Film. Und das sagt eigentlich dann schon alles aus, was es da eigentlich geht. Dafür, dass es eigentlich so eine Teenie-Komödie ist oder mehr für junges Publikum, fand ich ihn streckenweise extrem düster. Also, ich habe mich nur halb gegruselt, aber ich habe halt nur gedacht, der ist ja ab 12 und mit diesen sieben Todsünden, die waren dann schon sehr, sehr gruselig gemacht. Also meiner Meinung nach unnötig gruselig gemacht. Mhm. Und geht dann so ein bisschen am Zielpublikum vorbei.
Okay.
Aber war witzig, aber war, also wie der Fips sagen würde, wahrscheinlich einer der besten DC-Filme, die man so kennt.
Beste DC-Film sage ich aber selten in einem Satz. Ne? Ja,
wobei ich immer noch der Meinung bin, dass ich mich auf Aquaman freue. Und auch zu Recht, hoffentlich. Und er war schon scheiße eigentlich, Shazam.
Bei Aquaman muss ich jetzt nochmal sagen, extra für den Ludwig, den Schauspieler, von dem er den Namen einfach nicht merken kann. Momoa oder so. Den kann ich leider jetzt schon nicht mehr sehen, weil der aktuell zu viel Screentime kriegt, der Kerl.
Der ist überall zu sehen.
Überall und immer. Das ist einfach, ja. Aber Ludwig findet sicher super.
Auch ich, also ich habe es ja schon mal gesagt. Also ich teile da Ludwigs Meinung. Und John Dreyer mit dem Ludwig und dem Jason.
So, jetzt ist schon so spät und kann immer noch übel werden.
Ja, und ich glaube, um das Ganze damit zu beenden, wie wir begonnen haben, darf der Tax jetzt aus seiner Filmliste auch noch was auspacken.
Ja, ich habe richtige Highlights, aber wir können uns das auch fürs nächste Mal aufsparen. Nee,
hau noch einen raus, will Tax.
Ein paar euch echt noch ans Herz legen. Dann noch
ein paar, mach einfach, ja.
Also unerwarteterweise habe ich in Netflix mal wieder alte Folgen vom Tatortreiniger mehr ansehen wollen und habe dann gelernt, dass ich wohl die finale Folge Nummer 31 verpasst habe.
Ehrlich? Das habe ich sogar mitbekommen, dass die rauskam und so. Und das
genau, die ist an mir vorübergegangen. Sie ist natürlich dann auch ein bisschen bizarr geendet, aber also die muss man gesehen haben. Also wenn man den Tatortreiniger kennt, das ist ein würdiges Ende. Und damit ist es sozusagen auch beendet. Bitte, bitte in der Nachlese schaut euch Tatortreiniger die letzte Folge an.
Am besten alle Folgen, oder?
Ja, das sowieso. Ja.
Gibt es bei Netflix?
Bei Netflix.
Prime.
Echt auch die 31, auch die letzten
Folgen? Ja, ich denke, die 31 war auf Netflix.
Okay. Ja. Also, weil ich kann mich dann ich schaue es mir erstmal an, bevor ich was sage. Ich kann mich an die letzte Staffel erinnern und da war eine Folge noch ganz geil.
Ja, da war die Luft irgendwie raus.
Mit der Currywurst, das. Und, aber die anderen Folgen waren doch alle scheiße. Also, waren richtig.
Ja, vielleicht verändert sich unser Humor so schnell oder dass es durchgenudelt ist.
Bei sieben Staffeln irgendwann ist wahrscheinlich.
Nee, ich meine, sie haben ja auch aufgehört, weil sie selber gesagt haben, es ist so ein bisschen abgenudelt.
Ja, genau. Sie wollte ja auch nicht mehr, weil es durch ist, genau, die Schreiberin.
Dann ein netter Filmtipp: A Quiet Place. Ich glaube, der Christian hat den auch schon gesehen, oder?
Mhm. Ja.
Ich will es ja nicht zu sehr spoilern, so mir kommt es vor, eine Familie versucht eben zu überleben nach strangen Dingen, die auf der Erde passiert sind, vielleicht nach Aliens.
Sag's ruhig nochmal, nach was? Du
warst irgendwie krass. Eine Familie versucht zu überleben nach gewissen Ereignissen auf der Erde. Und kann man das spoilern, dass etwas mit Akustik zu tun hat?
Ja, da steht aber hier schon irgendwie, die Erde wurde von mörderischen Aliens eingenommen. Das steht hier.
Okay. Also das steht schon auf dem Cover sozusagen.
So geheim ist das, glaube ich, nicht.
Nee, geheim ist es nicht, nee.
Ja, ich spoiler mal anders. Mich hat der Film irgendwie an Science erinnert.
Ja, ich mag auch Science. Ja.
An Science und Christian gestehst mir ein bisschen auch an Mars Attacks.
Echt? Eigentlich.
Ja, das will ich aber jetzt nicht auflösen.
Nicht die Klasse eines Mars Attacks. Nee, nein, wie hieß denn? Nicht. Es gab vor kurzem einen auch so einen Netflix-Film, wo eben auch John Malkovich mitgespielt hat. Mhm. Ach ja, der Bird Box, genau.
Bird Box, ja.
Also da merkt man so ein bisschen, ich weiß nicht, also Bird Box kam ja nach Quiet Place und Quiet Place ist halt ein echter Kinofilm und Bird Box ist halt ein Netflix-Film und da merkt man, also das merkt man leider auch.
Schon, oder?
Quiet Place ist deutlich besser als Bird Box. Geht in eine ähnliche Richtung. Und ich mag den Typen, der den Vater, den Familienvater da spielt.
Ja.
Der hat auch Regie geführt. War sein erstes Regiewerk von dem Film. Und das hat er auch sehr gut gemacht. Und ich mag den sehr gern, auch wenn der schaut so ein bisschen unsympathisch aus, der Schauspieler. Aber der hat in 13 Hours heißt der, glaube ich, mitgespielt in diesem super hammergeilen, wo er so ein Private Military Berater spielt bei der Evakuierung der amerikanischen oder nicht offiziellen Botschaft, sondern dem letzten verbleibenden CIA Quartier in Libyen.
Der John Krasinski ist das.
Genau, so? John Krasinski, ja.
Und Emily Blunt spielt da auch mit,
Chris. Okay. Ja,
stimmt, die
spielt bei dem Quiet Place.
Ja, ja. Die Mutti. Also Sehbefehl sollte man schon mal anschauen, okay, wer so auf Sci-Fi,
stehe ich voll drauf.
Spannung und dergleichen steht.
Ja. Also er ist sehr spannend, er ist wirklich sehr
spannend. Ja, also
wo gesehen? Prime Video.
Nee, das war Netflix.
Und
ach, okay. Ich schaue doch eh nur Netflix, ja. Oder? Ja, ja. Und jetzt und absolutes vor allem macht Highlight.
Man hätte gedacht, dass der das so Klischee ist und also mit diesem leise sein, dass es überhaupt nicht funktioniert. Aber es macht der Film wirklich sehr gut.
Cool. Cool, Tax. Danke dir.
Und das größte Highlight, ich habe es natürlich nicht ausgepackt, sondern nur durch Zufall wieder mitgeschaut, Fleabag. Hat das von euch jemand überhaupt mal gesehen?
Na, du hast...
Ich habe noch nicht mal, ich habe vorhin noch nicht mal das lesen können, Fleabag.
Serie, oder?
Ja, das ist eine relativ kurze Serie. Ja, und da geht es um eine relativ junge Filmheldin, oder wie heißt es? Man kann es auch nicht richtig übersetzen. Eine Dame in ihren besten Jahren und die macht halt so einige Erfahrungen, hat verschiedene Vorstellungen vom Leben und das ist sehr nett anzuschauen, weil sie sozusagen aus dem Off in die Kamera spricht. Also es passieren irgendwelche Handlungen im Film und dann sieht man, wie sie quasi diese Handlung gerade live kommentiert und das belebt es echt wunderbar. Also ich habe mich köstlich amüsiert und es war aber leider viel zu schnell vorbei.
Aber jetzt musst du mir nochmal helfen, Tax. Und das, der kommt nur bei Amazon. Der kommt nicht bei Netflix, Fleabag.
Ja, der war bei Prime, denke ich. Ja, richtig, genau.
Ah ja, okay. Aber Quiet Place war bei Netflix, bist du sicher?
Ja, natürlich, oder? Lass mich prüfen.
Okay. Quiet Place ist, glaube ich, Netflix. Den habe ich auch schon mal gesehen, aber noch nicht geguckt. Ja. Der hat mich von der Beschreibung zu sehr an Bird Box erinnert.
Okay. Ja, aber lass dich da nicht abschrecken.
Na, werde ich mal versuchen. Habe ich mir schon notiert.
Quiet Place, Netflix, Fleabag, Amazon. Was ist das dann für ein Genre, Tax?
Ich kann es gar nicht richtig einordnen. Das ist Comedy, Drama, Real Life, durch den Kakao gezogen. Also ich kannte dieses Format noch nicht.
Aber britisch, Comedy-Drama steht hier. Britisch Comedy-Drama.
Hier, gehört, steht hier auch gerade zur Generation der ehrlichen Rom-Coms.
Romantic Comedies.
Ja. Die schönste Katastrophe der Welt. Ja, ist vielleicht ganz nett, um das mal zu zweit anzuschauen.
Rom-Com Fleabag. Ich dachte jetzt ehrlich, dass du hier über den anderen Film noch sprichst, den du auf der Liste hast.
Nein.
Willst du den noch ansprechen als allerletztes heute?
Die Einheit, soll ich den noch erwähnen? Nein.
du hast einen Film angeschaut, der echt schon alt ist, aber du hast
die Jira-Einheit.
Du hast den vorher anscheinend noch nicht gesehen, oder?
Ich hatte den immer in Teilen gesehen.
Naja, gib's doch zu.
Ja, 12 also Monkeys habe ich angeschaut, ja.
Aber den also Film
12 Monkeys habe ich mir dann doch angetan.
Nee, er meint den Film. Er meint den Film, der Tax. Er hatte den bisher noch nicht gesehen.
Tax, da war ich noch in der Schule, als der rauskam. Wie hast du denn das geschafft?
Ja, das ist ganz neu. Ich sage ja nur Zeitmaschine, Time Travel.
Ja, ein richtig geiler Terry Gilliam-Film.
Ja, ziemlich geil. Am Anfang hat mir aber hier unser Bruce Willis nicht mir so gut gefallen. Er war etwas richtig blöd dargestellt.
Ja. Bringt die Rolle mit sich dann. Ja,
ja, wobei man ja auch sagen muss, auch hier der Brad Pitt hatte ja jetzt nicht unbedingt die Intelligenz erfunden in dem Film, ne?
Ja, und darum meinte der Christian, er ist extrem gut in diesem Film. Aber mir hat auch
er ist auch extrem beide, gut. Aber
beide zeigen, dass sie doch mehr drauf haben, als ihre typische Brad Pitt oder Bruce Willis-Rolle zu spielen.
Absolut, also,
vor allem, ich meine, okay, Brad Pitt hat mehrere Beispiele, wo er nicht den typischen Brad Pitt-Rolle spielt.
Rendezvous mit Joe Black zum Beispiel.
Ja, Fight Club zum Beispiel. Also, oder eben True Romance zum Beispiel.
Ja, ich fand auch 7 war eine gute Rolle für ihn.
Eigentlich ist der Brad Pitt schon ganz okay.
Ja, 7 war schon wieder die typische Brad Pitt.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, im Vergleich zu einem, der Bruce Willis hat auch viele coole Filme gemacht, aber der
Brad Pitt. Ja, aber das war ein Wandlungsfähiger. Der ist schon, genau, Bruce Willis ist mehr stereotypisch Bruce Willis.
Ja. Außer ja, natürlich bei hier Sixth Sense.
Also, Sixth Sense.
Den habe ich mir letztes Mal wieder angeschaut, wegen hier diesen ganzen Hype nochmal um Glass und Unbreakable, habe ich mir eben Unbreakable und Sixth Sense nochmal angeschaut. Aha. Meine Meinung bleibt, dass es einfach keine guten Filme sind.
Dann nochmal kurz zurück zu 12 Monkeys. Hat er dir denn gefallen, Tags, obwohl er jetzt ja nicht mehr so frisch ist?
Ja, der Film hatte mich nicht richtig gefesselt, aber man muss das bis zum Schluss anschauen.
Ach was.
Ja, und es sind halt dann genau diese gewissen Augenöffner oder die Wendungen sozusagen.
Ach, wobei es war eigentlich ein cooler Film damals. Ne?
Ja, und
war schon geil.
Und auf Styling war es aber auch so ein bisschen Brasil-mäßig, gell? So.
Krokodil?
Brasil.
Ich habe auch Krokodil verstanden.
Krokodil und sein Nilpferd?
Brasil, ja.
Brasil. Ach, Brasil,
ja.
Ja, aber das ist ja auch vom Gilliam, oder?
Nein.
Logisch ist das vom Gilliam.
Nein, das ist Luc Besson.
Brasil?
Ach, Quatsch.
Nicht ist von Terry Gilliam.
Luc Besson war nicht
nach.
Brasil, ja.
Ich schaue nach.
Der Film aus den 80er, den meine ich jetzt. Brasil.
Ja, Brasil.
Ja. Terry Gilliam, da lege ich meine Hand ins Feuer.
Ja, stimmt.
Dann freut es mich ja umso mehr, dass ich die Handschrift da drin gesehen habe.
Ja, krass.
Das freut mich ja umso mehr. Nee, also ich fand eigentlich 12 Monkeys gar nicht so einen typischen Terry Gilliam-Film.
Ja, Fear and Loathing ist ja auch, also sagen wir mal so, typische, seine Handschrift ist gleich, aber die Filme sind sehr verschieden.
Aber Tax, wenn du jetzt den Film gesehen hast, tu dir einen Gefallen und schau dir die Serie nicht an.
Serie denn?
Da habe ich auch was gehört.
Es gibt eine 12 Monkeys-Serie, die läuft jetzt in der 4. Staffel und ich weiß nicht, wieso die so lange durchgehalten hat. Es ist für mich eine Scheiße, dass alles zu spät ist. Also mich hat die gerade im Zusammenhang mit dem Film überhaupt nicht irgendwie abgeholt.
Krass. Schlimm.
Hast du die gesehen,
Christian? Nee. Nein. Also nee, also ich bin ja, weiß ja, Serien eh nicht so. Und wenn dann auch noch eine Serie ist von dem Film, um den Film auszuschlachten, wo eigentlich der Film schon alles gesagt hat, das kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen.
Ja, also in dem Fall bin ich da voll bei. Also es ist kein nichts, was man unbedingt jetzt noch sehen müsste, die Serie. Einfach mal lieber nochmal den Film gucken oder das erste Mal, wenn man so wie Tax ist.
Das wäre ja so wie einen Podcast zu machen, der einen Podcast ausschlachtet bis zum letzten.
Wir können das nächste Mal über unseren Podcast casten.
Wir können ja über unsere Podcasts casten.
Aber was mir jetzt wirklich fehlt, wir brauchen mal von unseren ein oder zwei oder drei Zuhörern echt mal Filmtipps. Filme, die wir komplett verpasst haben.
Das wäre mal ganz geil, ja.
Oh ja, sie dürfen einen Wunsch äußern. Wir gucken uns dann den Film an und machen ihn danach rund. Genau.
Und es darf aber keine Bestrafung sein, ja. Es ist nicht so hihihi, wir suchen uns jetzt, keine Ahnung,
Killer-Tomaten.
Suicide Squad aus oder so.
Nee, den haben wir ja auch schon gesehen. Also es sollten zumindest drei Leute von uns noch nicht gesehen haben.
Und irgendwas, wo ihr sagt, hey, den solltet ihr mal anschauen, da würde mich eure Meinung ja mal interessieren. Weil man kann ja auch nicht von unserer Meinung sprechen, weil wir sind ja vier Leute und haben fünf Meinungen. Also
eben.
Deswegen.
Wobei du da natürlich interessierst, dass wirklich unsere Meinung jemanden auch interessiert, ne?
Ja, aber interessant wär's, um beim Interessieren zu bleiben.
Ja, aber so
und der einfachste Kanal.
Objektiv, wir so einen Film aufarbeiten, von vorne bis hinten strukturiert, ich glaube, das hat schon was.
Ja, das ist natürlich. Wirklich was.
Dann schickt uns, aber das wäre geil, schickt uns das auf irgendeinem Kanal. Auf der Webseite gibt's Links, E-Mail. Es wäre super, wenn da mal ein bisschen mehr kommen würde. Und dann machen wir da auch was draus. Wir sind da ja ganz.
Und wenn nicht, dann gucken wir uns einfach Bierfest an.
Wir sehen ja, dass wir Hörer haben.
Wir haben noch nie über Bierfest gesprochen. Wir sollten auch noch mal eine Folge über Bierfest machen.
Oh, meine Herren.
Wir machen mal eine Folge nur über Bierfest, genau.
Ja.
Live. Ja,
wir sprechen schon wieder über die Zukunft. Wir sprechen schon wieder über die Zukunft, weil ich glaube, wir sind für heute doch durch. Das war eine ziemlich vollgepackte Sendung. Über 2 Stunden reinstes Material. Sehr, sehr geil. Ja. Ich habe eigentlich nicht viel beigetragen, weil ich habe nicht viel geschaut, aber ich habe ja euch, ne? Und da geht ja einiges. Der Christian konnte ja die Hälfte seiner Sachen gar nicht erzählen. Und der Philipp auch nicht. Macht nichts. Nächstes Mal
machen wir dann einen Live-Podcast aus Tax neuer S-Klasse.
Ja, richtig. Und sprechen auf jeden Fall wieder über Esoterik. Ich finde, da haben wir auch ein gewisses Talent heute schon gezeigt. dass wir uns da auch auskennen im Bereich der Esoterik.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde, das ist immer so, das ist echt ein schwieriges Thema. Immer wenn ich so unter meiner Energiepyramide sitze, dann denke ich mir, da darf man eigentlich gar nicht so viel drüber reden.
Nee, das stört nur sonst die Chakren.
Eben.
Ja.
Auf die Energiesteine.
Auf die Energiesteine. In diesem Sinne, schön was. Und mir bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, und der Hinweis, dass Energiesteine nicht für Körperöffnungen geeignet sind.
Richtig.
Das war dem Philipp jetzt ganz wichtig. Ich suche gleich noch den Film raus für dich.
Hat mir ein Freund gesagt.
Ja. Alles ein guter Bekannter von dir. Er wollte aber genau wissen, wie das geht.
Na gut. Dann
freuen wir uns aufs nächste Mal.
Genießt eure Steine, macht es gut.
Howdy, Gaudi. Bis dann. Ciao.